Also, die erste Minute des Podcasts hatten wir gerade schon aufgenommen. Und dann gucke ich in dieses selbstzufriedene Gesicht und sehe irgendwann, dass er das Kabel nicht in sein Mikrofon reingesteckt hat. Ach, Buschi, was? Ich bin müde von der Zeitumstellung, sage ich dir. Du musst eigentlich heute durch den Podcast führen. Du bist aber schon ewig wach, oder? Was guckst du mich jetzt so an?
Jan Köppen, bitte.
Buschi, ich habe es ja jetzt auch endlich bekommen.
Ja, wir haben neulich schon mal drüber gesprochen. Holy moly! Ja, also holy, das ist Energy.
Ja, nicht nur. Das ist aber ja auch, also was ich zum Beispiel gestern
holy
noch mal getrunken
Drinks,
hab,
das sind, ja. Also das ist schon, das unterstütze ich schon bei Chaka Chaka, dass dir gut geht. Meine ich. Nein, nee, Chaka Chaka, nein, guck mich nicht so an. Das gibt ordentlich Energie.
Okay. Also ich benutze das, wenn ich arbeiten muss und wach bleiben will, dann nehme ich die Energy Drinks. Aber es gibt ja auch welche, die Holy Iced Tea. Ich habe gestern den Blackberry Black Tea getrunken. Der war extrem geil. Und das Witzigste war, meine Eltern beäugen das ja immer sehr kritisch, wenn ich sowas trinke.
Ja.
Dann meinte ich zu meiner Mutter, willst du probieren? Also ja. Ach, das schmeckt ja wirklich ganz gut.
Ja, und das ist es ja auch, was so der Claim ist. Ne? Also wirklich eine Alternative zu ungesunden Softdrinks. Deshalb guckt deine Mutter bei dir so. Da so besonders drauf. Geiler Geschmack mit gutem Gewissen.
Ja.
Ohne Bullshit wie Zucker oder künstliche Aromen. Kein Taurin. Das ist der Punkt, genau.
Und übrigens, das hat mich echt geflasht, weil es schmeckt so, es ist sehr easy. Packst ja einfach da dein Pulver, Granulat oder wie man das nennt, in diesen Holy Shaker. Und das Krasse ist, es schmeckt so intensiv. Also ich dachte mir fast, boah, ich muss noch mehr Eiswürfel reinpacken, weil das echt krass war. Also dass das ohne irgendwas zugesetzt ist, mir hat es echt geil geschmeckt. Blackberry Black Tea, den kann ich euch schon mal empfehlen.
Wenn ihr Holy Drinks selbst ausprobieren wollt, empfehlen wir euch dafür das Starter Set Deluxe. Ideal, um sich durch das ganze Sortiment zu testen.
Das werde ich in den nächsten Wochen für euch machen. Und zwar genauso, durchs ganze Sortiment testen. Da kriegt ihr Energy eine 14er Box, Iced Tea die 14er Box und die Hydration, das war die letzte, die mir nicht eingefallen ist, die nimmt man vor allem nach dem Sport. Da ist dann viel Elektrolyte und Mineralien und so ein Zeug ist da, glaube ich, drin, ne?
Aktuell gibt es das Set für 49,99 Euro. Dabei spart ihr satte 30 Euro zum regulären Angebotspreis. Mm. Neukunden erhalten mit dem Code Lauschangriff5. Alles zusammen. Lauschangriff5.
Weitere 5 Euro Rabatt. Das steht natürlich alles auch in den Shownotes. Oh, das könnte eine anstrengende Folge werden.
Was ist denn eigentlich los mit dir?
Ich bin wirklich, die Zeitumstellung hat mich, da fehlt mir eine Stunde. Ich bin quasi noch im Bett, gedanklich.
So siehst du übrigens auch aus.
Ja, ich sehe wie so ein verstrubbeltes Huhn aus, ne, gebe ich zu. Ah, ja, was, womit wollen wir anfangen?
Kannst du bestimmen.
Dann fange ich mit dem an, was mich gerade bewegt.
Schlafmangel.
Sportlich. Ich habe mir Samstag nicht das Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft angeguckt, weil ich war bei meinen Eltern und dachte mir, nee, ich wollte vor allem das Handballspiel sehen, Magdeburg gegen Kiel, das war Pflichtprogramm für mich, da kommen wir vielleicht nachher noch zu, oder natürlich kommen wir da nachher noch zu.
Deutscher Meister wird nur der SCM.
Ja, das war klar.
Nur der SCM.
Haben sie in der Tat hinten raus auch gesungen und ich glaube, damit liegen sie auch völlig richtig. Buschi, ich weiß nicht, irgendwer hat mir neulich den Impuls gegeben, eigentlich hätten wir ja, aber es macht es ja eigentlich auch besser. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen, was jetzt diese verdammte Katar-WM angeht, weil ich stehe eigentlich nach wie vor hinter unserer Regel, wir gucken nicht, wir reden nicht drüber. Andererseits wäre es ja viel besser gewesen in Retrospektive, die Russland-WM zu boykottieren. Mhm. Weil im Endeffekt wissen wir, dass das unser allerschlimmster entfernter Nachbar ist, ehrlich gesagt. Also wenn jetzt unser Minister, unser Wirtschaftsminister schon versucht, uns von russischem Gas loszukaufen durch Gas aus Katar und Co., das weiß ich gar nicht, ob er da war. Er war, glaube ich, eher in Saudi-Arabien, in den VAE, ne?
Nee, Saudi-Arabien war er nicht, glaube ich. Es geht schon um Katar.
Ach nein, sorry, Saudi-Arabien, da sind wir ja. Da sind
Formel
wir
1.
Formel 1, ach, es sind nur so Themen gerade, oh Gott. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie geht's dir, dieser Gedanke? Andererseits denke ich mir, ich mache es ja nicht besser, indem ich jetzt sage, ja, dann gucke ich die WM in der Wüste doch, weil die noch schlimmere war ja 2018, aber die kann ich ja jetzt nicht mehr nicht gucken.
Ja, das ist auch so eine, das ist dieser, wie sagt ihr, junge Leute? Genau, ihr sagt immer Whataboutism, da kann ich eh nichts mit anfangen. Das bekomme ich ja auch häufig geschrieben, dass ich einer Doppelmoral unterliegen würde, weil ich so gegen die WM in Katar bin. Und
da
jetzt.
Muss ich dir das, sorry, ja, ich muss dir ganz kurz das beste Beispiel erzählen. Ich habe ja neulich, als der Krieg in der Ukraine losging, das hat mich schon. Haben wir ausführlich geredet. Krass geschockt, wisst ihr, glaube ich, alle. Und da habe ich dann auch mal eine Solidaritätsbekundung auf Facebook, wo ich nicht mehr so viel mache. Aus bekannten Gründen, wie ich dann wieder gemerkt habe. Dann schreibt ernsthaft jemand drunter, wo denn meine Solidaritätsbekundungen und Flaggen waren, als Afghanistan und der Irakkrieg losgegangen sind. Da habe ich ihm nur geschrieben, ob er vielleicht selber drauf kommt, wenn er ganz scharf nachdenkt, warum ich 2001 und 3 war es ja, glaube ich, nichts auf Facebook gepostet habe. Ich glaube, ehrlich gesagt, der ist bis heute nicht dahinter gekommen.
Vielleicht sage ich dazu am Ende des Podcasts, was ich möchte jetzt erstmal beim Thema bleiben und verstehe dich, dass das einen schnell wieder ins Grübeln bringt, was er so mit den sozialen Netzwerken auf sich hat. Aber lass uns erstmal bei der Geschichte mit Katar bleiben.
Ja.
Nur weil nicht nur im Nachhinein übrigens, ne, sondern auch vor der WM in Russland gab es ja durchaus Diskussionen. Es gab auch Diskussionen vor anderen Fußballweltmeisterschaften an Orten, wo man darüber reden kann, was da alles schiefläuft. Mhm. Da versuche ich immer zu erklären, dass ich ja auch nicht Mr. Moralapostel bin und dass ich sage, in einer idealen Welt hätten wir all die Probleme nicht, weil es keine Schurkenstaaten gäbe, weil in allen Ländern die Menschenrechte, die Gleichheit von Mann und Frau und alles Mögliche entsprechend behandelt würden. Das ist aber nicht der Fall. Und jetzt ist immer die Frage, die muss man sich auch stellen, wo zieht man die Grenze? Ich, für mich persönlich, und das glaube ich, kann ich auch nur so beschreiben. Ich kann das nur für mich persönlich entscheiden und du für dich persönlich. Und ich stelle fest, dass ich gar nicht unter dem Eindruck, dass man Russland gegenüber schon früher hätte vielleicht Signale hören können und Signale setzen können. Es ist mir generell zu einfach, dass den Sport immer symbolhaft zu nehmen und dass der Sport die Probleme lösen soll, die die Gesellschaft und das politische System, die politischen Systeme nicht lösen können. Trotzdem, für mich persönlich ist es so, dass ich beschlossen habe, dass ich nicht mehr mitgehe, wenn tatsächlich Länder, wo die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, wo ja in dem Fall jetzt Russland ja sogar kriegerisch aggressiv agiert wird, da möchte ich persönlich nicht mehr, dass der Sport, der ja verbinden soll, der ja etwas Fröhliches sein soll, bei aller Emotion, die da drin steckt, dass der dann da so tut, als gäbe es nichts. Und bevor die Einwände kommen, ja hingehen und dann etwas für die Leute da tun kommt, das hat leider in den seltensten Fällen funktioniert, muss ich sagen. Das hat in China 2008, wo ich vor Ort war, nicht funktioniert, wo sich Leute sicherlich bemüht haben, auf Missstände aufmerksam zu machen. Ich glaube, es ist im Jahr 2022 nicht deutlich besser um die Menschenrechte, um die Freiheit in China bestellt als im Jahr 2008. So, jetzt kann man sagen, man darf ja nie aufgeben. Ich finde auch, man sollte die Länder nicht ignorieren komplett, aber ich finde, da müsste Politik und Gesellschaft vorne wegmarschieren, versuchen, Dinge zu verändern. Und dann kann man irgendwann darüber reden, ob der Sport sich gemein machen soll, dann mit einem Staat, der vielleicht nicht mehr ganz so, ach, wie soll ich das sagen, schwierig ist, aus meiner Sicht zumindest. Für mich ist Katar, da geht es mir auch gar nicht nur ums Geld. Andere Weltmeisterschaften wurden auch gekauft, da wurde auch geschmiert. Das ist liegt, glaube ich, auch leider in der Natur des Menschen. Es geht mir aber tatsächlich in erster Linie um Menschenrechte, die in dem Land nicht
die allergrößte Rolle spielen. Es geht mir darum, was mit den Leiharbeitern da gemacht wurde und wird, um die Stadien zu erstellen. Dann könnte man sogar noch darüber sprechen, wie sinnvoll es denn wirklich ist, in einem Land dann auch noch zu spielen, wo man Stadien dann mit einer Klimaanlage dauerhaft beballern muss, weil es doch immer noch zu heiß ist. Das heißt, da könnte man dann auch irgendwann sogar über Nachhaltigkeit sprechen. Also es kommt da viel zusammen, nur nochmal, alles einzeln für sich, nee, nicht alles, aber manche Dinge einzeln für sich betrachtet, da würde ich noch sagen, hey, aber irgendwie, irgendwas müssen wir doch machen und müssen sie mit reinholen. Aber Katar ist ein Beispiel, Russland wäre aus heutiger Sicht, da habe ich auch nicht so aufgeschrien, muss ich sagen, aber fand auch schon vieles komisch. Es ging schon in Sochi los übrigens. Ne? Auch
was mich an Russland, also ich sehe es wie du, damals haben wir ja, wissen wir alle, wir haben es alle nicht für denkbar gehalten, was jetzt gerade Putin macht. Ich sage bewusst nicht Russland. War damals, für mich war das 2018 so doch noch irgendwie undenkbar, trotz aller Warnungen, aber wäre schön gewesen, man hätte den Mahnern mehr zugehört. Was für mich noch so ein Ding ist, du hast die relevanten Sachen schon gesagt, ne, das ist ein viel kleinerer Punkt, nicht, dass das durcheinander kommt. Mir geht es auch vor allem eben wie konkret die Menschen zum Beispiel behandelt werden, die die Stadien bauen. Das weiß man ja einfach. Was mir aber noch so geht, ist, ich habe das Gefühl, da lasse ich mich gerne eines anderen belehren, aber ich habe da schon viel versucht zu lesen und in Dokumentationen, die es ja jetzt mehr und mehr gibt, rauszufinden, wo ich halt schon noch das Gefühl hatte, in Russland, das ist natürlich eine WM, bei der sich Putin dann irre inszeniert hat. Trotzdem hatte ich das Gefühl, viele, ich sage jetzt einfach mal, der normale Russe, die normale Russin, so es die gibt, natürlich gibt es die nicht, aber, oh, Entschuldigung, jetzt habe ich mein Handy nicht ausgemacht, sag mal.
Vielleicht wäre einfach stumm schalten ganz gut.
Ja, das mache ich jetzt auch. Die hatten, glaube ich, schon Freude am Fußball und die sind diesem Sport irgendwo, also sieht man ja, ne, wie viele Vereine spielen ist nicht nur Fußball, ist auch im Basketball und so, spielen in europäischen Top-Ligen und so mit, ne? Während Katar, also die Masse der Leute sind ja gar nicht aus dem Land, sondern sind Leiharbeiter aus Pakistan und Co. Die werden sich ja nicht sich an dieser WM erfreuen und in den Stadien ein Fußballfest feiern. Und das ist noch so das Zweite, wo ich dann doch wieder merke, deswegen ist es mindestens mal skurriler. Von schlimmer will ich nicht mehr sprechen, aber skurriler, da dieses Land ja mit Fußball wirklich, bis auf seine Eliten, und da bin ich dann bei ganz klassischem Sportswashing, gar nichts mit Fußball zu tun hat, aber bin gespannt, wie sich mein Gefühl da weiter entwickelt.
Ja, und vielleicht noch zu dem, was, glaube ich, Ursprung deiner Gedanken war, das hatte ich letzte Woche auch schon mal, als dann nämlich eben Robert Habeck unterwegs war, und dann gab es ja Leute, es sah sogar so aus, als knie er nieder vor dem Scheich und solche Geschichten, solche Bilder gab es ja. Und dann kommen ja auch ganz schnell wieder, es gibt ja sehr, sehr viele sehr dumme Menschen, das muss man ja tatsächlich immer wieder feststellen, die kommen dann um die Ecke und sagen, ja, das Gas nimmt er ja gerne jetzt, ne, und jetzt ist das wieder gut. Das ist kein einfaches Thema, und wir müssen uns ja nichts vormachen. Irgendwo muss ja die Energie übrigens herkommen, mit der wir unser materiell sehr, sehr privilegiertes Leben hier in Deutschland hinbekommen müssen und wollen. Also es ist nicht einfach, aber mein Gefühl, weil wir jetzt dann Energie aus Katar bekommen, geht nicht in die Richtung, ja, dann müssen wir da jetzt auch die Fußball-Weltmeisterschaft unterstützen. Es ist mir einfach das Gesamtpaket, was ich da nicht mag. Ich habe ja auch schon gesagt, ich finde es auch zum Kotzen, dass man jetzt dann plötzlich, und da geht es übrigens dann wirklich ums Geld, wie bei anderen Weltmeisterschaften auch, ich weiß, aber hier extrem, jetzt muss man plötzlich im Winter eine Fußball-Weltmeisterschaft auch noch spielen. Das ist das geringste Problem im Vergleich zu dem, was wir gerade erwähnt haben.
Aber es sind alles so Bausteine, machen einen Wahnsinn.
Und ein letztes Mal hier in diesem Podcast, ich habe es auch neulich auf meinem Instagram-Profil nochmal geschrieben. Das ist meine persönliche Einstellung, das ist meine Haltung dazu, und ich habe auch keinen Bock mehr, von irgendwelchen Rotzlöffeln und Lebensversagern mir anzuhören, ja, und wenn du ein Angebot hättest, bei der WM zu kommentieren, dann würdest du es ja sofort machen. Ein letztes Mal. Ich verurteile keine Kollegin, keinen Kollegen, die für welchen Sender, für welchen Anbieter auch immer da arbeiten. Das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Und ich habe durchaus im Hinterkopf, dass es manche so sehen, manchmal sich vielleicht auch schönreden, dass sie sagen, ja, man kann am ehesten was bewegen, wenn man aus diesen Ländern auch berichtet. Am Ende wird in erster Linie über das Fußballturnier berichtet und nicht über die Missstände im Land.
Ne? Also zum Beispiel, ich finde, da kann man, das würde ich wirklich relativ hart trennen, weil da hast du als Moderator, glaube ich, wirklich eine große Chance oder als jemand, der aktiv in die Redaktion eingebunden ist.
Aber du weißt auch,
als
wie die Leute sind.
Als Kommentator, ja, ganz ehrlich, ja, was hat man denn
ja
dafür?
Über alle. Also, so, pass auf, das ist ja, auch da muss ich ja ganz ehrlich sagen, du weißt ja, wie die Leute sind. Das wird relativ schnell in die Richtung gehen, dass wenn die Fußball gucken wollen, die Leute sagen, das ist ja das Verrückte. Jetzt hör mir doch mit der Scheiße, hab ich doch genug von gehört. Ich will jetzt Fußball gucken, erzähl mir was zum Fußball. Das ist übrigens auch
genau davon lässt sich niemand treiben, sondern berichtet dann weiter.
Ja, pass auf, da sind wir ja dann wieder bei dem, wenn öffentlich-rechtlich berichten, die haben ja Gott sei Dank, haben die ja wirklich viele Journalisten, die gar nicht aus dem Sport kommen, die sich dann dieser Themen annehmen. So, alles gut. Noch, ganz kurz, weil mir das wirklich wichtig ist, weil ich wirklich kein Pharisäer sein möchte. Die begegnen mir momentan sowieso zu viel und so möchte ich nicht sein. Das heißt, nochmal, ganz klar, wer auch immer, Moderatorin, Moderator, Kommentatorin, Kommentator, Redakteurin, Redakteur, alle, die da unterwegs sind bei einer WM, kein Vorwurf von mir, das muss jeder für sich persönlich entscheiden. Und dann, bevor das Argument kommt, ja, man muss auch Nein sagen können. Wer mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich natürlich jetzt in der Position bin, dass ich mir das in Anführungsstrichen erlauben kann. Wer mich aber ein bisschen kennt, weiß, dass ich vor 20 Jahren genauso gehandelt hätte, weil ich einfach ein solcher Sturschädel bin. Wenn einmal in meinem Herzen und in meinem Kopf und in meinem Bauch etwas passiert ist, dann ist das eben so. Das kann ich nicht ändern. Aber nochmal, mit diesem moralischen Zeigefinger und alle zu verdammen, die dann da arbeiten, das tue ich nicht. Es ist für mich eine ganz persönliche Entscheidung. Und ich kann es noch einmal sagen, ich habe so das dumme Gefühl, um nicht zu sagen, ich weiß, ich hätte Spiele bei dieser WM begleiten können. Also von daher.
Ich meine das auch zu wissen.
So. Und
aber lass das gar nicht weiter.
Nein, aber es ist. Nein, aber Schmizo, was man sich da immer alles anhört.
Ja,
ist
aber
noch
Buschi,
mal.
Scheiße.
Mutter von Dummheit ist immer schwanger, ich weiß.
Ich weiß, da bin ich genauso schlecht wie du, wahrscheinlich sogar noch viel schlechter, aber. Wir müssen irgendwann lernen, das auszublenden.
Ja, nein,
ich wollte. Um nicht die Leute, mal ab und an, einer von 100 kommt ja mit vernünftigen Argumenten um die Ecke. Und ich versuche eben inzwischen so zu screenen.
Ja, und
dass
manchen
ich dann
ist das ja auch gar nicht klar. Manchen ist das tatsächlich auch nicht klar. Und wenn man es dann nochmal deutlich betont, ich halte das schon für wichtig. Ist doch kein Rechtfertigen oder so. Aber ich finde es wichtig. Zum Beispiel soll ich mich hinsetzen. Guck mal, der Wolf hat es gepostet, dass er jetzt dabei ist für die Telekom. Mhm. Und dass er sich freut und die Telekom antwortet, wir freuen uns, dass du wieder an Bord bist. Deshalb sage ich ja nicht, der Wolf ist ein Pillemann und die Telekom ist ein Pfeifenunternehmen. Ich sage halt nur, ich könnte es mir nicht vorstellen. Mhm. Und was die Leute dann daraus machen, ob sie sagen, oh, wäre es nicht geil, wenn alle mal zusammenhalten würden und da ein Stoppschild hochhalten. A, kann man durchaus argumentieren, das ist jetzt deutlich zu spät und das hätte viel früher passieren müssen. Und zum anderen ist ja immer noch die Frage, ich kann ja nicht übers Wasser laufen. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, wie ich für mich beschlossen habe, damit umzugehen. Und deshalb nochmal.
Ich merke es ja auch, dass ich jetzt im, und gar nicht übrigens, weil ich ein Angebot vorliegen hätte, das konkret gar nicht. Bei mir geht es ja erstmal nur darum, gucke ich das überhaupt und nicht. Und ich war ja schon bei einem sehr klaren Nein, auch weil wir uns immer wieder ausgetauscht haben. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt ins... Es ist ganz komisch, aber da wollte ich mal mit dir drüber quatschen. Ich bin gespannt. Ich kann mir gut vorstellen,
dass. Ich würde es nicht dogmatisieren. Pass auf. Ich sage auch, ich meine, auf uns wird das ja zukommen, Schmizo. Wir haben uns ja ganz klar, also vor allem ich habe das ja sehr früh quasi gesagt, dass das nur so geht.
Habe ich mal gesagt, ich gucke es auch auf keinen Fall.
Nein, das hast du so nicht gesagt. Du hast mich nur groß angeguckt, als ich gesagt habe, es wird übrigens auch im November und Dezember in diesem Podcast kein Thema sein. So, das ist natürlich nochmal was, tatsächlich was anderes. Habe ich auch viel drüber nachgedacht. Können wir es wirklich komplett ignorieren? Wahrscheinlich nicht. Trotzdem werden wir ja nicht vor Ort einen Podcast zur WM machen oder wir werden es nicht kommentieren oder sonst was.
Ist mir viel zu warm.
Sollte Deutschland in Katar plötzlich den geilsten Ball der Welt spielen und die ganze Nation steht Kopf, können wir dann, wollen wir dann gar nichts davon mitbekommen?
Ist so.
Ich weiß es nicht.
Genau,
ich
da bin ich. Okay, gut, aber okay. Das wollte ich vor
aber
allem
ich
mal mit dir.
Nicht,
gut.
Wenn Deutschland
also du wirst mich nicht geißeln, wenn ich sage, dann geißle ich mich eh selber und sage, ich habe es nicht geschafft. Ich weiß, ich bin
nein, du, ich werde eventuell, werde ich hier sitzen, ich kann es dir wirklich noch nicht sagen, werde ich sagen, du, viel habe ich nicht geguckt, es lief so nebenher. Also nochmal, der Korinthenkacker, ich mache da nichts Dogmatisches raus.
Aber ich plane ja noch den Fernseher bewusst gar nicht anzumachen.
Ja, da wird es tatsächlich interessant, ob, das schreiben ja auch ganz, ganz viele Fans, haben mir das auch geschrieben, ja, bei mir, ich gucke keine einzige Sekunde, da bin ich sehr gespannt. Ich glaube, dass tatsächlich das Interesse mit steigender Attraktivität der Spielweise der deutschen Mannschaft und steigendem Erfolg auch wieder zunehmen wird. So sind wir Menschen und meine Güte, das ist auch
also
nichts
runtergebrochen,
Schlimmes.
Wir hätten noch ein Turnier an Jogi Löw festhalten müssen. Da sitzen wir jetzt mit Hansi Flick natürlich.
Ja, du, ich weiß es. Ich will ja nur sagen, ich bin schon manchmal ein extremer Prinzipienreiter und finde, man sollte auch seinen Worten mal hin und wieder doch mal Taten folgen lassen. Aber ich werde doch niemanden jetzt verdammen, weil er mal ein Spiel der deutschen Nationalmannschaft bei der WM
wollte
guckt.
Ich ja nur mal wissen.
Ich glaube nur, pass auf, ich glaube nur, dass es perspektivisch schon so sein sollte, dass man insgesamt, was Verbände, was TV-Stationen, was Fans betrifft, eher mal die Stimme erheben sollte, wenn etwas in die weiterhin falsche Richtung läuft. Ja. Das ist aber übrigens kein ureigenes Problem der FIFA oder des Fußballs, das erleben wir an vielen Stellen. Und da glaube ich...
Ich glaube übrigens, dass sowas jetzt das erste Mal im Fußball passiert ist mit der Super League. Also stell dir mal diesen massiven, haben sich tausende Leute vor den Stadien versammelt, um zu protestieren. Stell dir diesen Aufschrei vor, als die WM nach Russland und Katar ging. Ich weiß übrigens damals noch, für mich war... rein von den Alternativen her war das für mich so schrecklich, weil die Alternative zu Russland wäre England gewesen. Und da, wie man da guten Gewissens dann...
Ja, und das droht dir ja wieder, denn für 2028 und 2032 für die Europameisterschaften ist ja eine Bewerbung Russlands unterwegs. Konnte ich nicht glauben.
Das ist eine Provokation. Ja. Das wissen die ja haargenau, das ist eine Provokation. Und darauf würde ich übrigens damit reagieren und sagen, wir haben uns eingehend damit befasst, euer Verband ist jetzt ganz raus.
Ja, gut, wie gesagt, das ist wieder hohe Politik. Ich würde mir erstmal wünschen, dass man irgendwann mal wieder mit dem Kreml überhaupt reden kann. Mit dem Kreml und nicht mit irgendeinem Fußballverband aus Russland.
Aber das ist das Einzige, wo ich ein bisschen besseres Gefühl, ich kann ja nur das wiedergeben, was ich in den Medien höre, aber da scheint es zumindest kleine Fortschritte zu geben, nachdem es ja wirklich in eine Richtung ging, wo man, also man hat ja vor ein paar Wochen nur noch gehört, der sitzt allein in seinem Zimmer und hat dauernd Wutausbrüche und inzwischen scheinen ja ein paar Leute wieder mit ihm reden zu können. Andererseits
die sitzen am gleichen Tisch, aber im anderen Zimmer.
Buschi, weißt du, dann habe ich von Marco, oh Gott, das trifft so mir wirklich an, aber ich muss einmal, habe ich bei Markus Lanz neulich gehört, wo jemand, ich glaube, es war Michail Chodorkowski, glaube ich, den Namen muss ich nicht weiter vorstellen, wer ihn nicht kennt, kann es schnell googeln, eines der bekanntesten Putin-Opfer, so nenne ich ihn mal, dem alles genommen wurde.
Genau, also einer, der auch nicht ganz unumstritten, aber tatsächlich jemand, der so als, der war so das Exempel, das Putin statuiert hat.
Der allererste, sehr mächtige Mann, mutmaßlich damals sogar der reichste Russlands, der brutal weggesägt wurde. Ja. Der hat gesagt,
mittlerweile im Exil. Ne?
Wenn der Macron den Putin 8-mal anruft und nicht erreicht und beim 8. Mal geht er ran, dann ist das dann fühlt der Putin sich toll. Dann findet er sich und
aber komm, lass uns zurück.
Das ist ja Psychopath. Ja, aber du hast recht. Wir kommen zurück zum Sport. Was wollte ich noch sagen?
Wir waren noch bei EM, WM, gucken, nicht gucken.
Hast du denn was gesehen von dem 2:0 gegen Israel? Also ich habe nur eine Zusammenfassung
gesehen.
Weißt
du, das ist ja jetzt tatsächlich das, oh Gott, und das als Sportreporter, ne? Das hat jetzt gar nichts mit der WM oder so zu tun. Das weißt du ja, dass ich schon länger zumindest mit diesen Freundschaftsspielen extrem fremdel. Das hat mich tatsächlich nicht interessiert.
Aber das ist bei mir, das ist übrigens, das hat gar nichts mit, das hat nichts mit Erfolg oder Attraktivität oder bei mir war es schon immer so, es gab Phasen, wo ich so viel Clubfußball geguckt habe, dass ich die Länderspielpause für mich auch mal, so dumm das klingt, als Pause gebraucht habe. Das war für mich, das hat mich auch nicht so, es gab eine Phase, da hat sich's umgedreht, ich finde so Mitte der 2000er, als, finde ich, Klinsmann wirklich viel Gutes angestoßen hat beim DFB, als der deutsche Nationalmannschaftsfußball wieder attraktiv wurde und mich die Bundesliga gerade sehr enttäuscht hat, was Spielweise angeht, die Magath-Bayern und so, da war das für mich das erste Mal, da waren die Länderspielpausen für mich so ein kleines Heiligtum. Inzwischen, die Bayern spielen so einen geilen Ball, Dortmund an geilen Tagen, gerade ist das für mich so, ich bin gerade wieder viel mehr Clubfußball als Nationalmannschaftsfußball-Fan, gilt übrigens für alle, gilt auch für, ich gucke lieber die Premier League als die englische Nationalmannschaft, Ich gucke, es gibt ein in ein Land habe ich mich wieder ein bisschen verliebt. Die WM in Katar auf diesem Weg zu boykottieren.
Ach, jetzt.
Das ist mein Europameister.
Wie oft habe ich das gelesen?
Herrlich.
Ja, trotzdem natürlich. Nein, der Wahnsinn, ehrlich, dass die gegen Nordmazedonien rausgehen.
Ist wieder eine Gemeinheit von mir, aber ich sage dir ehrlich, ich fühle mich 100% in dem bestätigt, dass ich sage, das war eine Eintagsfliege. Italien bei dieser EM, das hätte schon gegen Spanien nicht funktionieren dürfen, das hätte gegen England im Finale nicht funktionieren dürfen, wenn die mit der Truppe nicht so einen wahnsinnig biederen Fußball gespielt haben. Ich habe vor dem Turnier, als das so losging, oh, die Italiener, 29 Spiele oder was das waren, ungeschlagen, Geheimfavorit. Ich habe immer gesagt, Leute, guckt euch doch den Kader an, das kann nicht reichen im Vergleich zu den anderen. Und ich fühle mich jetzt sehr spät dann doch bestätigt. In einem Turnier kann mal alles zusammenkommen. Der italienische Fußball hat ein krasses Problem. Die hatten einen Ausreißer und es ist natürlich geil, wenn du so eine EM gewinnst. Insgesamt liegt da wirklich für meinen Geschmack ganz viel in Trümmern. Und das ist gerade keine starke Fußballnation, wenn ich mir die Infrastruktur anschaue. Und das ist wahrscheinlich das Problematischste. Aber auch, was kommt danach? Wie wird da gespielt? Das kann in einem geilen Sommer mal funktionieren, wenn Chiellini und Bonucci nochmal spielen, als wären sie 25 und nicht 38, wie sie halt sind. Aber ich sage dir, so dumm das klingt, mich hat das nicht krass überrascht. Als es dann feststand, dann irgendwie doch. Aber, und ich sage jetzt auch nicht, ich sehe Italien so schwach, dass ich sie nicht als Favorit gegen Nordmazedonien sehe. Ich sage dir trotzdem, es war für mich keine Überraschung epischen Ausmaßes, weil ich die Italiener als das war für mich so ein Europameister wie Griechenland. Ich sag's ganz ehrlich.
Ja, ganz so jetzt nicht. Dazu waren schon übrigens auch die ersten Gruppenspielauftritte zu gut. Wenn man das mit den Griechen 2004 vergleicht, ist das schon ein anderes
Auftreten. Ja, gut, ich übertreibe es. Ich merk's auch gerade, da hast du recht.
Aber danke für die Analyse. Das ist, ja, das tatsächlich, wo du jetzt, erst wollte ich direkt dazwischen gehen und dich wieder klein machen. Dann habe ich zugehört. Und
da kam doch mal was, womit du was anfangen.
Ich finde tatsächlich, dass das zu untermauern ist, auch internationales Abschneiden der italienischen Clubmannschaften etc. So das ganze Erscheinungsbild der Liga im Vergleich zu vor 20 Jahren. Bin ich bei dir.
Was ja schade ist, weil prinzipiell hat dieses Land alles. Ja. Vier,
trotzdem
fünf
hätte ich
große
nicht gedacht,
Vereine,
dass sie gegen Stadien. Nordmazedonien ausscheiden. Und jetzt wird es noch interessanter. Schießt Jorginho einen der beiden Elfmeter, die er in Hin- und Rückspiel hat gegen die Schweiz, für die Italiener rein, müssen die diesen Umweg gar nicht gehen und sind dabei. Das ist übrigens auch nur mal so, will ich aber jetzt deine Aussagen nicht relativieren, aber dann könntest du jetzt gar nicht so hier sitzen und hättest es wahrscheinlich nicht mit dieser Überzeugung so erzählen können. Ich glaube, hättest du gesagt, ich sehe da Probleme bei den Italienern, aber das ist im Sport eben das Verrückte. Es ist wirklich verrückt.
Ich bin aber bei dir und ich glaube, diese bei der EM, um in dem Bild zu bleiben, waren passenderweise, haben sie erst Elfmeterschießen gewonnen zum Titel, ne? Bei der EM, das war dieser eine Sommer, wo diese Schüsse alle reingegangen sind und insgesamt ist Italien aber eher in einem Zustand, wo solche Schüsse mal nicht reingehen.
Aber soll ich dir was sagen? Dein Plädoyer, dem ich durchaus folgen konnte, in Richtung Probleme des italienischen Fußballs, ja, macht's noch geiler, was im Sommer passiert ist.
Ja.
Macht's noch geiler, eigentlich, weil das sind diese, die Amerikaner nennen es ja diese Cinderella-Stories. Also die typische Cinderella-Story war es nicht, weil das wäre, wenn die Schweiz durchmarschiert wäre, wäre es gewesen. Trotzdem, so wie du es beschreibst und dass es ihnen viele mit der Art, wie sie Fußball gespielt haben und mit den, ich sage immer, Holzfüßen hinten drin, das wird Chiellini und Bonucci nicht gerecht, aber beschreibt, glaube ich, ganz gut das, was da manchmal passiert. Das macht's einfach so richtig geil und großartig. Und auch das ist wieder typisch Sport, da siehst du, wie es gehen kann und nicht viel später reden wir darüber, dass du uns unterstützend erklären kannst, also der italienische Fußball ist im Grunde ist er ziemlich am Arsch, ne? Und was haben wir die gefeiert,
ja.
Oder ich vor allem. Also das ist schon spannend.
Weißt du, an wen es mich ein bisschen erinnert? Ist zwar noch alles mit ein bisschen...
Wobei ich die echt nicht mit den Griechen unter Otto Rehhagel vergleichen würde.
Ist das ein Cross-Sportart-Vergleich? Die deutsche Handball-WM 2007. Ich weiß ein bisschen krumm, weil im eigenen Land, aber ich habe da mit vielen Leuten ja inzwischen mal lange in meinem anderen Podcast drüber geredet. Die sagen, übrigens die, die nah dran waren, sagen viele, ja, das ist übrigens auch kein Wunder, dass das einmal in dieser Zusammensetzung so funktioniert. Und der Abstand ist ein bisschen größer, aber denk an Leute wie Del Piero, Totti und so weiter. Und deutscher Handball, Daniel Stephan, Volker Zerbe, Stefan Kretschmer und so weiter. Die hatten alle 2007 schon aufgehört. Eigentlich war die goldene Generation rum. Dann gewinnen die sensationell diese WM und das täuscht aber über ganz vieles hinweg. Ja. Und 4-5 Jahre danach liegt der deutsche Handball am Boden, wie es eigentlich undenkbar war. Mhm. Und das ist ein bisschen meine Angst, weil ich reibe mich gern. Weißt du, was für viele andere die Holländer sind, sind für mich die Italiener. Ich bewundere sie irgendwie, ich hasse sie irgendwie, ich reibe mich gerne an ihnen. Und das fände ich schon, ich sag's mal so, langsam ist auch mal gut mit dem Verpassen von der WM. Weil natürlich gehört Italien,
ja,
vom Können her und vom ganzen, von der Amore für den Fußball in jede WM-KO-Runde. Also, ist ja klar.
Und weil wir hier der Sport-Podcast sind, kommt jetzt noch ein Vergleich, um das alles mal im großen Bild einzuordnen.
Noch größer.
Du hast den Vergleich zu den Handballern genommen, schön eingeordnet. Und jetzt kommt die echte, aus dem deutschen Sport, die wirklich echte Cinderella-Story. 1993, die Basketball-Europameisterschaft der deutschen Basketball-Nationalmannschaft mit dem Finalsieg gegen Russland hier in der damals noch Olympiahalle in München. Das war das, wo du sagen kannst, ich meine, die anderen Nationen haben das auch danach nie begriffen, wie es passieren konnte. Teoman Alibegovic hat wirklich mal gesagt, 1993 war das einzige Jahr, in dem eine Handballmannschaft Basketball-Europameister geworden ist. Die Deutschen wurden als Handballer bezeichnet, könnten keinen Basketball. Übrigens auch da eine Parallele zu den Handballern 2007. Auch beim deutschen Basketball ging es dann rapide bergab. Der lag komplett am Boden. Das war wirklich schlimm, die Zeit danach, bis der große Block kam und die Adler wieder wach geküsst hat. Also spannende Geschichte, kurz entfleucht.
Aber ja auch single-handed, wie man glaube ich, wie die Amis, also wirklich quasi alleine, ne? Er hatte ja keinen, nicht mal einen Co-Star, der annähernd auf seinem Level war.
Ja, wobei, auch da möchte ich dir jetzt was sagen.
Findest du doch?
Na, ich weiß, Co-Star, aber Schmizo, das ist wieder das, du brauchst auch als Superstar, brauchst du dann eben einen Supporting Cast, also eine Mannschaft, die das akzeptiert, dass sich alles um dich dreht, was übrigens bei Profisportlern nicht einfach ist, egal wie viele Lichtjahre gefühlt der eine scheinende Stern über den anderen ist. Und das hat diese Mannschaft, das war in Perfektion. Ich habe das schon mal erzählt. Es gab einen, der so ein bisschen, glaube ich,
Okolatscha.
Genau, er hat drunter gelitten, weil er sicherlich auch noch ein bisschen rausgestochen ist bei der deutschen Nationalmannschaft. War ja auch immer der Schritt zur NBA. Das hat nie ganz funktioniert, aber der hat in Europa richtig gut gespielt, Ademola Okolatscha. Und er war so der bei dem es gezuckt hat, der einige Male rausgestellt hat, ja, aber ich bin doch auch einer, so nach dem Motto. Alle anderen, die, klar, waren auch keine Superstars oder so, aber ob es ein Roller war, ein Pešić, ein, wie sie alle hießen, es war immer so, dass jeder wusste, okay, am Ende wissen wir, wo der Ball hin muss, wenn es um die Wurst geht und der macht das schon und keiner wird uns auf einer Pressekonferenz auch nur eine Frage stellen. Die gehen alle an den Blonden. Aber wir tragen das mit und sie holen Bronze bei einer Weltmeisterschaft und Silber bei einer Europameisterschaft und sind über einen Zeitraum von, naja, mindestens 6-7 Jahren sind sie richtig vorne mit dabei im Weltmeister.
Muss man ja aber auch sagen, dass der, das werde ich nie vergessen, 2011, dass der große Blonde ein bisschen irre war, ne?
Weil das habe ich ihm und Holger Geschwindner damals gesagt, dass ich das für den größten Fehler seiner Nationalmannschaftskarriere halte.
Und dass er sich dann noch hinstellt und alles auf sich nimmt und sagt, hier, ich war ein...
Ja, das war, also wer es jetzt nicht weiß, 2011 ist er mit den Dallas Mavericks, hat er seinen großen Traum verwirklicht und ist NBA-Champion geworden.
Kommt dann trotzdem
und spielt in Litauen eine Basketball-Europameisterschaft und ich will jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen, wer sich ein bisschen auskennt, weiß, Doncic hat es neulich übrigens auch sehr schön gesagt, Scoren ist in Europa deutlich schwieriger als in der NBA und Dirk hat das immer erfahren müssen, weil er diese Physis, die in der NBA eher eine Athletik ist, aber die Physis, das heißt erlaubtes Faulen, wie verteidigt wird, wie auf Kalteisen draufkloppen, das hat er nur mit der Nationalmannschaft erlebt und das war einfach too much und der war übrigens, es geht fast weniger um die Physis als um die Psyche, der war 2011 auch vor allem psychisch nicht an dem Punkt, um eine schon da schwächelnde Basketball-Nationalmannschaft tragen zu können. Und dann setzt er sich hinterher noch hin und er hätte nicht seinen besten Basketball gespielt, konnte die Mannschaft nicht tragen. Das war natürlich, das war sicherlich ein Fehler im Nachgang, spricht aber eben auch für seinen Charakter. Gott, jetzt sind wir aber ganz schön weggeflogen.
Aber ne? Wirklich, wir machen auch gleich den Knick, aber jetzt, da wir jetzt ja gerade beim Basketball sind, dann verweilen wir ganz kurz da. Es gibt inzwischen einen zweiten Spieler, der die 37.000 Punkte-Marke in der NBA geknackt hat. Ja. Der nächste Meilenstein für LeBron und es wird trotzdem alles nicht besser. Die spielen nur grauenhaften Scheiß. Ich weiß nicht, ob du zur NBA noch irgendwas hast, sonst ist mir übrigens auch eingefallen, fällt nicht dieses Mal die NBA-Playoffs, fallen die nicht in unsere? Dieses Jahr werden wir mal eine Sommerpause machen. Muss ich jetzt mal ankündigen zum Schock aller Lauscher? Oder sind wir da noch? Ich glaube, da sind wir weg.
Ja, aber wir aber sind, ist jetzt, dann so. Wir sind auch nicht der NBA-Podcast. Es gibt so viele absolute NBA-Fachleute in Deutschland, wie man immer wieder lesen kann. Vielleicht eins noch dazu, wenn ich schon immer so peste. Interessant ist ja, dass im Osten gerade mit den Boston Celtics, wo Daniel Theis wieder unter Vertrag ist, eine Mannschaft ihre Kreise zieht, die eben hin und wieder auch schon in der regulären Saison sich erinnert, dass Basketball nicht nur Offensive ist.
Euro-Basketball spielen. Kann man es nicht fast so sagen? Ja, aber...
Ja, und vor allem haben natürlich auch offensiv ein unfassbares Talent, ne? Also muss man schon sagen. Also die werden eine gute Rolle spielen.
Spannend wird, der deutsche Basketball ist gerade unfassbar Corona geplagt. Da gab es ein fast abstruses Spiel zwischen den Bayern und Crailsheim, wo Crailsheim seinen Kader mit, ich glaube, 3-4 Jugendspielern auffüllen muss, um da einigermaßen mit nicht einer völligen Rumpftruppe anzukommen, kriegen dann auch 30 von den Bayern eingeschenkt, die selber aus über 2 Wochen Karaoke,
die waren 2 Wochen in der Karaoke-Bar, waren alle Raketen voll und haben trotzdem gewonnen.
Hyper, wie du und Mario Basler damals in Tokio.
Hyper.
Ja, also, naja, die Bayern stramm auf Kurs Rang 2, das werden wir ja auch Richtung Sommer immer ein bisschen im Auge behalten. Spannend wird jetzt Euroleague, ne? Die Alba hat noch die Chancen, sich doch das erste Mal in der Euroleague für die Playoffs zu qualifizieren.
Durch die Rausnahme der Ergebnisse gegen die russischen Mannschaften sieht es für die Bayern extrem gut aus. Die können das, glaube ich, jetzt schon mit einem Heimsieg gegen Belgrad fix machen. Alba hat noch intakte Chancen. Ist natürlich alles ein bisschen verrückt jetzt, was durch die Herausnahme der russischen Teams sich da ergibt. Und ich muss auch zugeben, klingt jetzt völlig bekloppt, ne? Aber ist dann schon irgendwie auch, wir haben nur noch komische Spielzeiten, ne? Corona geplagt, jetzt eine Verzerrung des Tabellenbilds. Ich meine, wir haben Joe Vogtmann hier im Podcast gehabt. Ich habe CSKA Moskau immer gern zugeschaut beim Basketballspielen. Ja. Wir haben intensiv hier gehört, dass ja die Kerle, die da in so einer Basketballmannschaft spielen, für den ganzen Scheißdreck nichts können. Es ist schon bitter, aber irgendwie musste der Sport reagieren. Jetzt kommen wir doch wieder dazu zurück. Nein. Ja, die Bayern haben noch eine gute Chance auf die Playoffs.
Genau, und Alba ja sogar auch. Also da mal sehen, ob das wäre für die ja historisch, weil das erste Mal in dem Format dabei. Dann springen wir doch nochmal, oder hast du so, nee, zum Basketball haben wir wahrscheinlich alles. Springen wir doch nochmal zurück zum Fußball, da gibt es auch noch 2, 3 Sachen. Wir haben ja auch intensiv über den Becherwurf Bochum Gladbach geredet. Es gibt jetzt kein Wiederholungsspiel und nochmal, ich sag mal, juristische Möglichkeiten ausloten, okay. Ich fand das ehrlich gesagt ziemlich befremdlich, dass Bochum ernsthaft da einen Antrag auf komplette Wiederholung des Spiels gestellt hat. Diesem Argumentationsmuster können wir ja nichts dafür, ist ja nicht beim Einlass was schiefgegangen, dass der fährt. Leute, ganz ehrlich, wenn man das mal ein bisschen weiterdenkt, also ich weiß, da kamen auch schon die anderen, haben gesagt, ja, dann bei 2-0 schleicht sich einer in den Heimblock, zieht sich einen Bochum-Fan an, wirft einen Becher, um einen Spielabbruch pro Gladbach zu erwirken. So den Quatsch gab es ja auch. Aber Buschi, ernsthaft, steht der? Also findest du, da macht der VfL Bochum, den wir gerne und ich finde völlig zu Recht so feiern in dieser, findest du, da machen die eine gute Figur, wenn offensichtlich ersichtlich ist, die haben da ein Becherwurfproblem in ihren eigenen Reihen, dann wirft einer gezielt den Linienrichter ab und dann sagst du noch, obwohl es 2-0 stand, wir hätten gern ein Wiederholungsspiel ab erster Minute 0-0. Also da tue ich mich schon sakrisch schwer, da den rein juristischen Weg zu beschreiten und zu sagen, steht uns doch rechtlich vielleicht zu.
Ja, emotional können wir das abkürzen. Wirkt einfach befremdlich und komisch und würde ich direkt mal wieder so spontan aus dem Bauch sagen, haben sie sich keinen Gefallen mitgetan. Mit ein bisschen Nachdenken sage ich, ist immer noch falsch. Aber da wird ein Anwalt, der ja übrigens auch ein recht gutes Honorar wahrscheinlich kassiert, gesagt haben, da sollten wir mal gucken, was da sportrechtlich nicht doch noch zu gestalten ist. Und ihr werdet euch ärgern, wenn irgendwann mal eine Entscheidung so ausfällt und ihr das hier nicht gemacht habt. Das wird der Weg gewesen sein, alle Möglichkeiten ausloten. In der Außenwirkung ist das schlecht.
Also ich hoffe, das Feld Bochum, haben wir auch schon drüber diskutiert, alles nicht mehr auf die Wiese.
Bist du immer noch so davon überzeugt, dass sie nicht mehr reinrutschen?
Ja, ja. Okay. Bin ich immer noch davon überzeugt.
Ich hoffe es auch sehr, aber ich habe so ein bisschen Sorge, weil das ganze Ding hat, weißt du, es hat auch, jetzt, du hast ja gerade selbst gesagt, ne, dass sie diese juristischen Möglichkeiten ausgeschöpft haben, das hat alles, da ist ein Schatten über einer bis dahin so geilen Saison.
Ich glaube trotzdem, also wen müsste ich dann alles noch mit rein? Nee.
Ja, ist ja gut. Abkürzen. So, nächstes Thema.
Die 26 Punkte abwärts, die werden es unter sich ausmachen. Türgüt für München.
Ja, da will ich gar nicht viel zu sagen. Das zeigt wieder mal die 50-plus-1-Regel abzuschaffen. Also dafür spricht das Beispiel Türgütschü nicht.
Das ist wirklich, und auch das verstehen ja, glaube ich, einige nicht, dass sie sagen, ja, ist doch gerade nur so schwierig, weil 50-plus-1 und der Investor, man sieht doch, es ist einfach alles ähnliche Probleme jetzt in Berlin.
Das war doch sowieso auch eine Totgeburt, dieses Türkgücü, ganz ehrlich. Das hat doch nie eine Sau wirklich interessiert, wie die da rumkrempeln.
Das ist übrigens sehr spannend. Da habe ich ein Interview mit einem Sportsoziologen zugelesen. Warum ist das mit diesen sozusagen Migrantenvereinen?
Das habe ich nicht auf Migrantenverein bezogen. Nein, Moment. Das habe ich darauf bezogen, dass das ein Kunstprodukt ist, was sich mit Kohle die Ligen hochgefeuert hat. Nichts mit Migrantenvereinen.
Moment. Das, was du sagst mit Interesse, das ist ja genau der Punkt, weil darauf hat man schon gezielt, dass man sagt, ey, es gibt 3 Millionen türkischstämmige Menschen in Deutschland.
Aber die funktionieren nur, wenn das Herz dabei ist. Und das gestehen sie diesem Haufen nicht zu.
Das fand ich aber sehr spannend. So habe ich das noch gar nicht gedacht. Dieser Sportsoziologe hat das ganz geil erklärt, im Sinne von, das ist einfach zu spät. Jetzt, diese Leute haben alle in der Regel einer der drei großen aus Istanbul, Galatasaray, Fenerbahce, Beşiktaş, die sind schon verortet irgendwo im türkischen Fußball. Die brauchen nicht einen Verein in Deutschland, dem sie dann ihr Herz schenken können, sozusagen. Das meinte ich nur. Deswegen völlig überdimensioniert diese Hoffnung. Wir machen dann irgendwann mal das Olympiastadion voll. Was da ohne Corona gewesen wäre, mal sehen. Aber das ist.
Also
das fand
sicherlich
ich,
nicht das Olympiastadion voll.
So, das fand ich einen sehr, sehr spannenden Punkt zum einen. Und dann ist das andere genau, was du sagst. Ich habe ja das erste Pokalspiel von denen gemacht und ich dachte mir damals schon, Mann, das gibt's ja nicht, da sind Bundesliga-erfahrene Spieler, Merge Mavrai im Kader, da ist massig Zweitliga-Erfahrung drin. Die sind doch noch ein relativ junger Drittligist. In der Pleite-Liga, dritte Liga, ganz so schlimm ist ja zum Glück nicht mehr, aber lange war es so, dass man sagt, ey, dritte Liga, da musst du schnellstmöglich aufsteigen, weil das kann man sich kaum leisten. Die Kosten sind sehr hoch, aber du kriegst eben nicht so viel Geld. Lang nicht wie in der zweiten Liga, weil ja auch die einen ganz guten Fernsehvertrag hat und so. Da dachte ich mir damals schon, das gibt's ja nicht. Die gehen ja jetzt schon komplett all in. Sich dann noch alle 2 Monate einen neuen Trainer zu gönnen und keinem, ist ja absurd, was die an Trainern weggeschlissen
haben.
Ja, und
deshalb sollten wir
Saison.
Das Thema Türkgücü München in diesem Podcast auch schließen.
Ich finde aber auch, das große Bild ist einfach so einem Investor sein Wohl und Wehe anvertrauen. So einfach funktioniert Fußball nicht. Da braucht man schon verdammt gute Leute, die das Geld dann auch klug ausgeben.
So wie in Berlin.
Grüße nach Berlin. Mesut Özil, jetzt auch bei Fenerbahce suspendiert. Das wird echt immer skurriler. Ist schon krass. Wir haben ab und an mal über ihn geredet, aber da gibt es ja leider gar kein Happy End mehr. Man dachte vielleicht noch mal in seinem ich hatte das Gefühl, Sehnsuchtsland, wo er noch, doch noch mal spielen möchte, aber scheint überhaupt nicht.
Nee, aber bin ich ganz ehrlich, habe ich gar nicht verfolgt, habe ich nur am Rande gelesen, dass er da eben jetzt auch raus ist und dass er irgendwie auf der Rückreise nach Istanbul Bescheid bekommen hat, dass er nicht mehr zum Training kommen muss. Ich sag dir die Wahrheit, Schmizo, interessiert mich nicht.
Na gut. Ist halt schon, ne? War schon ein großer Teil unserer Weltmeistermannschaft 2014. Ja. Da geht eine Karriere irgendwie sehr unruhmreich zu Ende, leider.
Ja, aber muss er mit klarkommen.
Ist schade. Ja. Schon bei Arsenal so gewesen, jetzt auch dort. Mal gucken, ob er jetzt auch nochmal in die USA geht. Das wurde ja immer kolportiert. Und dann, um im Fußball dann doch nochmal mit einer Feel-Good-Geschichte. zu schließen. Eins noch, das habe ich vorhin vergessen beim italienischen Fußball. Ich habe jetzt gelesen, gab ja in Italien diesen Gehaltsverzicht und inzwischen weiß man, da wurde nur Geld linke Tasche, rechte Tasche gespielt. Angeblich hat Juve mit seinen Stars ja mal auf 4 Monatsgehälter im schlimmen Corona-Sommer 2020 verzichtet. Man weiß inzwischen, dass Cristiano Ronaldo, der ja nicht so schlecht verdient, also ihr Topverdiener, hat wohl 3 dieser 4 Monatsgehälter doch einfach über andere Wege bekommen. Das wieder so ein Ding, warum ich sage, Alter, italienischer Fußball, ihr müsst echt mal ganz vorne ganz viele andere Striche machen. Da ist so viel, was im Argen liegt.
Ich habe nur das blöde Gefühl, dass das nicht nur den italienischen Fußball betrifft.
Aber da hört man irgendwie immer besonders viel. Christian Eriksen.
Ja, tolle Geschichte. Hat ein Tor auch noch gemacht, direkt nach Einwechslung. Ne? Und ein schönes. Also,
geil. Das ist toll. Echt bei Brentford jetzt schon eine große Rolle, ein geiles Comeback, große Emotionen, wann und wo immer er aufläuft. Und jetzt eben dadurch, dass diese schlimme Geschichte bei der EM im Sommer eben im dänischen Nationaltrikot war, finde ich, ist es auch nochmal irgendwie was anderes. Das ist einfach, dass der Mann jetzt echt mit einem Defibrillator, ganz ehrlich, ich habe auch Stimmen gehört, die ihm gesagt haben, ey, mach einfach deinen Frieden und spiel nicht mehr Fußball, sei froh, dass du es überlebt hast und genieß das Leben. Sein Leben hängt am Fußball, er möchte weiter und tut's und das ist einfach geil zu sehen, dass der Mann, ganz ehrlich, vor 9 Monaten haben wir nicht, aber ich glaube, die ganze Fußballwelt hat um sein Leben gebankt, zumindest für ein paar Minuten. Jetzt steht er wieder auf dem Rasen, das ist schon... Ja,
tatsächlich, tolle Geschichte, freut mich sehr für ihn.
Möchten wir abschließend noch über den 300.000-Euro-Transfer eines 13-Jährigen von Borussia Mönchengladbach zu... Es ist so pervers. Nein,
das aber auch das passt sehr gut in das Bild, dass der Fußball seit 5 bis 10 Jahren ganz extrem abgibt.
Leider ja. Ich sage den Namen übrigens bewusst nicht, weil eigentlich sollte man den Jungen, glaube ich, schützen. Ja. Weil dem geht es sicher nicht gut, wenn jetzt schon alle wissen, dass der mit 13...
Ja, deshalb lass es auch jetzt.
Ja. So, Handball. Hast du denn was von Magdeburg gegen Kiel gesehen?
Selbstverständlich.
Oder? Ja, hast du was von gesehen?
Aber selbstverständlich. Habe ich nur was von gesehen? Das habe ich gesehen. Und kann dir sagen, natürlich Sargosen und Landin. Und das waren die, also plus, du wirst gleich sagen, ja generell die Verteidigung der Kieler gegen die Tormaschinen von Magdeburg, sehr gut gestanden, keine Frage. Aber es ist dann eben, wenn du den da hinten drin hast, das ist nochmal eine ganz besondere Nummer, der hält ja die Bälle mit dem Gesicht zur Not, ja, ist ja mehrfach passiert. Und Sargosen ist schon, also da ist mir tatsächlich aufgefallen, wie spät der oft die Murmel wirklich erst loslässt. Also der ist schon oben. Dann denkst du, jetzt musst du werfen, jetzt bist du am höchsten Punkt, jetzt zieh durch. Dann geht er wieder runter und kurz bevor er landet oder manchmal auch erst, wenn er landet, murmelt er den irgendwie noch rein. Das ist für mich, das war tatsächlich extrem beeindruckend.
Damit hast du genau den relevanten, so darf man es eigentlich nie zusammenfahren, aber ich finde schon vorne war es und ich finde, den Eindruck hatte ich ab der ersten Minute. Offensiv war es das Spiel Magnusson, für mich trotzdem der mit einigem Abstand beste Spieler der HBL in dieser Saison, wenn ich es über die ganze Saison nehme, gehe auf Magdeburger Seite gegen Sargosen auf Kieler Seite und wer es jetzt, also wenn man es mal sehen wollte, warum Sander Sargosen immer als künftiger Welthandballer und warum Kiel, das wird jetzt leider nicht knappen, aber seine neue Mannschaft um ihn rum aufbauen wollte, ich glaube in dem Spiel hat das mal sowas von nachhaltig, übrigens gehandicapt durch eine Schulterverletzung immer noch. es war nicht mal 100%ig klar, ob der spielen kann. Ich hätte gern noch mal das Spiel mit einem komplett fitten Sargosen und Landin gegen die Füchse, die ich ja gestern kommentiert habe, gesehen. Vielleicht wäre das doch noch mal, aber ich finde, die Füchse gerade, vielleicht sind sie sogar noch heißer als Magdeburg. Das darf man ja kaum aussprechen, aber es ist irre, was die gerade machen. Das war einfach nur ein Spiel, ey. Ah, Magdeburg, diese Halle brennt ja eh schon und dann passiert nach 5 Minuten dieser Zwist da zwischen Winzek und Philipp Weber und dann zündet die Halle so richtig und irgendwie ja auch gut. Ich meine, die Magdeburger Geschichte wäre noch geiler geworden, aber für die Liga in Sachen Spannung ist es ja ein bisschen besser. Ich glaube nicht, dass der Meisterschaftskampf nochmal spannend wird, aber ich weiß nicht, wenn Kiel jetzt 3 Minuspunkte hinter Berlin gewesen wäre, denen muss man es immer zutrauen, aber wäre schon eine Hypothek gewesen. So wird es jetzt einen unfassbar spannenden Kampf zwischen Kiel und Magdeburg und natürlich auch Flensburg um Platz 2 geben. Und
Nicht Kiel und Magdeburg, Kiel und Berlin und Flensburg. Magdeburg, hast du gesagt, wird sehr wahrscheinlich Deutscher Meister.
Kiel, Berlin, Flensburg um Rang 2. Ja. Das ist es genau. Und Magdeburg wird Meister.
Wobei der Wiegert das nicht so gerne hört. Der wird weiter sagen, Freunde, genau das ist das Problem. Wenn wir nämlich glauben, dass wir schon Deutscher Meister sind und uns alle dahin reden, aber es sind, um es nochmal einzuordnen, 5 Minuspunkte Vorsprung auf die Füchse, die bei den Rhein-Neckar-Löwen gewonnen haben am Wochenende. Es sind 6 Punkte auf Kiel und auf Flensburg sind es
noch einer mehr,
7 Punkte. So, das sieht schon recht gut aus, weil sie auch nicht mehr die ganz dicken Brocken haben. Von daher.
Die haben das eigentlich alles schon erledigt. Ne? Also wenn man jetzt guckt, nicht, dass man da überall nicht verlieren könnte. Krass wird noch Anfang Mai spielen sie zu Hause gegen die Füchse. Das könnte sein, dass das bis dahin die 2 Teams mit den wenigsten Minuspunkten sind. Traue ich den Füchsen absolut zu, bis dahin nach Minuspunkten vor Kiel zu bleiben. Und dann ist es aber, wie du gesagt hast, das ist der einzige von den ganz Großen. Flensburg, Kiel haben sie alle Spiele schon weg. Hannover, in Wetzlar, in Erlangen. Das sind gerade keine Teams, die ich so sehe.
Ja, und weil
sehe,
sie ja auch nichts haben liegen lassen bisher gegen die Kleinen, im Gegensatz zu anderen.
Das ist genau der Punkt. Die haben in Flensburg haben sie verloren und jetzt eben zu Hause gegen Kiel. That's it.
Dann sag mal kurz, was war mit diesem Holm von den Füchsen gestern los bei den
Rhein-Neckar-Löwen? Ja, Moment, ich muss schon noch mal,
Und jetzt sammelst du dich ganz kurz und überlegst, was du sagen möchtest.
Dass die Kieler Abwehr, du hast schon gesagt, vorne kann man viel auf Sargosen, dass die Kieler Abwehr den SC Magdeburg bei 25 Toren hält. Klingt jetzt gar nicht so spektakulär, aber das ist wirklich epochal. Das sind einfach 5-6 Tore weniger als Magdeburg im Schnitt.
Nein, das ist so. 2 Gänge zurück. Epochal ist ein Ergebnis, eine Defensivleistung eines Handball-Bundesligaspiels natürlich nicht.
Entschuldigung. Es war aber, Buschi, es war so, oder das ging ja auch. Es war so ein geiles Spiel. So viel. Was mit Pebbles?
Ich muss gucken, weil der Ginkgo. Den mag sie irgendwie und da holt sie immer die ganze Erde raus. Ist ja, aber jetzt guckt sie nur.
Diese Halle war so auf Zack. Ich finde auch beide am Anfang, wie gut die beiden Abwehrreihen gespielt haben, mit wie viel Härte. Gab ja auch richtig viel 2 Minuten. Aber weil das offensiv, weil die so, das ist immer so platt, das klingt, aber richtige, gute Entscheidungen treffen im entscheidenden Moment. Darauf kommt es im Handball am Ende oft an. Und dieses Niveau, was die beide da allen voran natürlich Sargosen, aber auch ein Duvniak zum Beispiel und bei den Magdeburgern könnte man vor allem Oma Inging Magnusson und Gisli Christiansson nennen. Ich war da einfach so verzückt von, dass die Abwehrreihen so gut gearbeitet haben und trotzdem oft überwunden wurden. So will ich es mal sagen. Das war das, was mich an dem Spiel am meisten beeindruckt hat. So, ja, und die Berliner gestern gegen die Rhein-Neckar-Löwen, das war wirklich, also wenn man mal ins Setting vor dem Spiel reingeht, ne, die Berliner wissen, jetzt hat sogar Magdeburg mal verloren am Samstagabend. Wir sind jetzt also das einzige ungeschlagene Team 2022 in der Liga. 6 Spiele, 6 Siege in Kiel gerade ganz frisch gewonnen. Das war ja die krasseste Duftmarke, die sie gesetzt haben. Und dann hat man aber schon das Gefühl von wieder erstarkten Rhein-Neckar-Löwen mit 3 Siegen am Stück. Dann geht das Spiel los, geht erstmal sehr ausgeglichen hin und her. Und dann zünden die Füchse in der Abwehr einen Nachbrenner, wie ich ihn fast noch gar nicht gesehen habe in der Saison, und machen innerhalb von 10 Minuten mit einem 7-0-Lauf die Rhein-Neckar-Löwen wieder platt. Die sahen auf einmal wieder aus wie die Rhein-Neckar-Löwen von vor 4-5 Wochen, die im tiefsten Tal seit vielen Jahren gesteckt sind. Und das machen die Füchse gerade in einer Frequenz, die mich absolut beeindruckt. Und vorne hast du ja schon gesagt, der Jakob Holm, das war echt,
Der sieht aus wie 14.
Ja, könnte mein Bruder sein, mit etwas dunkleren Haaren. Ne? Weißt du, du stehst da mit einer Bombenabwehr, fängst dir 8 Tore auswärts in Mannheim und dann, wann immer du vorne ein Tor brauchst, der hat die Rhein-Neckar-Löwen-Deckung aussehen lassen wie Vollamateure. Ich muss es mal so hart sagen. Was der mit denen veranstaltet hat im 1 gegen 1, das war epochal, möchte ich fast sagen. Also die Füchse, Leute, die Füchse gerade, ich kann mich gar nicht entscheiden. guckt euch einfach die Füchse in Magdeburg an. Das ist Handballkunst vom Feinsten gerade. Es macht einfach nur Spaß. Und ich halte es immer noch nicht für ausgeschlossen, dass am Ende die Füchse in Magdeburg Champions League spielen. Das gibt es eigentlich gar nicht. Ja. Ich habe noch eine sehr bittere Geschichte zum Handball. Mikkel Hansen, den werde ich dir nicht vorstellen müssen, nee. Dreifacher Welthandballer. Der wurde am Knie operiert und hatte dann ein Blutgerinnsel, was ins Hirn gewandert ist und war richtig in Lebensgefahr. Der wird nie wieder für PSG spielen, also da läuft sein Vertrag im Sommer aus. Das ist aber erstmal auch nicht wichtig, aber er ist außer Lebensgefahr, wird wieder Handball spielen, danach sieht's aus. Aber ey, da habe ich echt, ich habe das gar nicht so mitbekommen, weil da waren jetzt nicht die riesen Schlagzeilen in Deutschland zu, aber ich habe dann die Meldungen gelesen, ey, da ist mir echt kurz der Atem gestockt, weil der, also wir reden von einem der zwei dominierenden Handballer der letzten 10 Jahre, er und Karabatic, und das ist so. Das hätte sein können, dass der diese Geschichte nicht überlebt.
Hundertprozentig fit wird, dass er gesund wird, das ist das Allerwichtigste. Wir haben ja ein Beispiel im Basketball mit Paul Zipser, der jetzt wirklich wieder immer mehr Spielzeit bekommt, dem es gut geht, kann man nur Mikkel Hansen auch wünschen.
Ja, aber das war heavy. Gut, dass es alles scheinbar gut ausgegangen ist und jetzt, wie du sagst, gute Besserung und erstmal ist dann auch der Weg in normale Gesundheit ist das Wichtige und dann können wir den Weg zurück, er wird ja nach Dänemark in seine Heimat zurückgehen, darüber können wir dann ab nächsten Sommer reden, hoffentlich. Ja. Ashleigh Barty, Tennis, die Weltrangliste Nummer 1, die dich ja, glaube ich, auch extrem beeindruckt hat, wie sie Wimbledon und dann auch endlich nach so vielen Jahren als Australierin wieder die Australian Open.
Pebbles, nein!
Die haben ja so lange gewartet. Ashleigh Barty beendet mit 25 ihre Karriere. Als amtierende Nummer 1, amtierende Wimbledon-Siegerin, amtierende Australian Open-Siegerin. Und
passt doch so sehr, passt das zu ihrer Persönlichkeit, dass sie auch gesagt hat, sie möchte sich neuen Abenteuern, neuen Aufgaben stellen. Da ist noch viel da und im Tennis, da sieht sie sich nicht mehr in der Lage, das so zu machen, wie es ihren eigenen Ansprüchen gerecht würde, finde ich ganz groß und beeindruckend. Und trotzdem wird dem Tennissport bei den Frauen natürlich extrem, oder dem Tennissport generell, extrem was fehlen, weil diese Frau eben nicht wie so ein Roboter Tennis gespielt hat oder spielt, sondern alles drauf hat und so unglaublich intelligentes Tennis.
Wie ein weiblicher Federer.
Ja, ganz, ganz, ganz großes Kino. Aber es passt, wie ich finde, so. Ich kenne die ja jetzt nicht, aber so der Eindruck, den sie auf mich gemacht hat als Persönlichkeit, da passt das hundertprozentig zu. Großartig, was die fürs Frauentennis gemacht hat und was sie für den Sport generell getan hat. Also tolle Frau und alles Gute für die nächsten Abenteuer in ihrem Leben.
Es wird echt spannend. Sie hat ja jetzt schon mal, sie hat ja professionell Cricket gespielt, was in Australien eine große Sache ist, was wir uns gar nicht vorstellen können. Klingt absolut absurd. Und sie will wohl vor allem sich so als Mensch ausleben, sage ich mal, Gutes tun, so platt und banal das klingt, aber das ist schon, Buschi, was mich so in, du hast vollkommen recht, bei der Frau, es kommt ja nicht mal in dem Sinne überraschend, ne, sondern es passt komplett zu dem, wie sie den Tenniszirkus immer gelebt oder eher von sich weggehalten hat. Die war ja von Anfang an ein Wunderkind, hatte daran auch ein bisschen zu knabbern. Irgendwann ist sie diesen Erwartungen gerecht geworden, aber scheinbar immer mit dem Gefühl, es reicht dann auch.
Es ist halt schon irgendwie schade, dass so jemand, der so open-minded, mit Antennen in viele Richtungen ist, dass so jemand dann eben irgendwann sagt, das passt nicht mehr so zusammen. Wie gesagt, spricht extrem für sie, aber ist so unglaublich schade für den Sport, weil da gehört ja ein bisschen mehr dazu, als nur Asse und Volleys spielen zu können.
100%. Und ich meine, wir reden ja schon scheinbar über irgendwas, was im Frauentennis systematisch nicht nicht förderlich für die mentale Gesundheit von Spielerinnen ist. Ne? Also ganz anders gelagerter Fall. Trotzdem, Naomi Osaka, haben wir ja auch schon drüber geredet, die dann mal ein Turnier komplett auslässt, weil auch ein Auslöser war, sie möchte sich Fragen auf PKs nicht stellen und so. Und über wen reden wir? Wir reden natürlich über Serena Williams, die jetzt, 20 Jahre den Tennis absurd dominiert hat. So. Aber dann gab es auch ein paar, die sind babypausenbedingt gegangen, aber es ist schon gefühlt so, was dem Tennis ja auch immer neue Gesichter beschert im Damentennis, aber diese Tendenz, dass es ich nenne es jetzt mal ein bisschen dramatisch, niemand über 15 Jahre aushält.
Ich glaube, das ist kein typisch Frauentennisproblem. Ich glaube einfach, die Frauen sind stärker als die Männer, indem sie nämlich drüber sprechen.
Ja, aber dass sie sich dann nicht so wohlfühlen, ihren Sport einfach weiter.
Ich glaube, dass das bei vielen Männern ähnlich ist. Ich glaube, dass sie genauso den Druck spüren, dass auch viele hin und wieder darunter extrem leiden. Und wir haben jetzt eben Top-Spielerinnen wie Osaka und andere erlebt, die es ganz offen gesagt haben und dazu gestanden haben.
Also da lasse ich mich quasi blenden von diesen außergewöhnlichen Dreien. Die ist so eine Konstellation, wird es ja wahrscheinlich auch nie wieder geben, dass drei Spieler so lange die Nummer eins unter sich ausmachen, die meisten Titel unter sich ausmachen, ne? Weil da hat man ja, da ist ja auch keiner von, also Djokovic hatte mal ein sehr hartes mentales Noch, nachdem er die French Open gewonnen hat und dann alle Turniere hatte für sich, aber ich meine, ein Federer hat sich immer nur von körperlichen Sachen bremsen lassen, ein Nadal sowieso, da war ja das Mentale.
Wobei wir es nie wissen, wie es wirklich in denen aussah, aber du kannst natürlich nicht auf dem Level über so lange Zeit spielen, wenn es dich wirklich richtig ausmacht, da hast du schon recht.
Ja. Alles Gute, Ashleigh Barty. Ich bin gespannt, was man noch von ihr hört. Ich
meinst du, sie hört den Lauschangriff?
Da bin ich mir sicher. All the best, ja. Ashleigh Barty.
Ja. Ja.
Vielleicht mit Google-Übersetzer. Legt sie daneben und lässt sich alles. Die Formel 1 ist aber wieder sowas von lebendig. Machen wir erst den unschönen Teil, der einem natürlich echt im Magen liegt, ich weiß es gar nicht, oder machen wir vielleicht erst das Sportliche?
Nee. Ich will über den unschönen Teil gar nicht großartig lange sprechen. Da sind wir ja wieder an dem Punkt, ob man jetzt unbedingt in Saudi-Arabien fahren muss. Das hat jetzt übrigens nicht nur mit diesem Attentat da zu tun, wo 20 Kilometer von der Rennstrecke entfernt eine Granate oder Rakete einschlägt und alle sagen, das ist aber gefährlich, sondern wir sind an dem Punkt, wo wir eben sagen, in was für einem Land wird denn da eigentlich der Zirkus veranstaltet? Da habe ich überraschenderweise wieder meine Probleme mit. Chapeau übrigens an alle von Sky, die beiden, die die Konsequenzen ergriffen haben, Ralf Schumacher und Sascha Roos, die gesagt haben, wir hauen ab, wir reisen ab. Aber auch natürlich an Peter Hardenacke, Tobi Bannerfeld und Co., die gesagt haben, nee, wir fühlen uns trotzdem sicher, wir bleiben hier. Da sieht man, dass es übrigens möglich ist, unterschiedlich im Rahmen eines Unternehmens unterschiedlich mit so einer Situation umzugehen, wenn das Unternehmen sagt, das halten wir euch völlig frei, wie ihr damit umgeht.
Finde ich übrigens auch geil, ne? Weil das sollte in so einem Fall keine Rolle spielen, tut es aber dann auch, das kostet ja doch ganz schön Geld und Umplanungen und so, wenn man sagt, nee, die fliegen jetzt und kommentieren auf einmal aus München. Aber die sind zum Glück ein Duo, was ja, die sind ja neulich auch schon mal aus Budapest oder so zurückgereist letzte Saison, weil es dann einen Corona-Fall im einigermaßen nahen Umfeld gab und um absolut sicher zu gehen, dass sie aus der Box senden können und so. Er ist ein krasser Zirkus. Und zu dem, was du gesagt hast, also wer es gar nicht weiß, das war ein Anschlag der Houthi-Rebellen. Die werden unterstützt vom Iran. Es gibt Krieg, den unter anderem Saudi-Arabien führt, vor allem im Jemen gegen die Houthi-Rebellen. Und dann gibt es immer wieder diese Anschläge in dem politischen Konflikt. Stecke ich nicht drin. Was ich gar nicht nachvollziehen kann, muss ich dir ehrlich sagen, diese Erklärung, also nochmal, ich bin da kein Experte, nur was für mich einfach nicht nachvollziehbar klingt, war diese Erklärung, ja, hier die Strecke ist sicher, ne? Die zielen ja auf die Infrastruktur des Landes und nicht auf die Zivilbevölkerung und so, okay, finde ich nachvollziehbar, aber trotzdem mal ganz ehrlich, wenn man zu solchen Mitteln überhaupt bereit ist, im Krieg ist, Waffen abfeuert, ganz böse gedacht aus Sicht der Rebellen, muss ich doch eigentlich zu dem Schluss kommen, die Formel 1 in Saudi-Arabien, eins ihrer ganz großen Prestigeprojekte, wo sie knapp 1 Milliarde in 10 Jahren für ausgeben, um dieses Formel 1-Rennen zu haben, die Saudis. Warum soll diese Strecke kein lohnenswertes Ziel für einen Gegner sein, der dich offensichtlich über alles verachtet, sodass er Raketen in dein Land schießt? Also das muss mir schon noch mal einer erklären, warum ich davon ausgehen muss, dass da jeder in einem Kriegszustand so kühlen Kopf bewahrt, dass er sagt, ja, ein Öllager anzuschießen, das ist okay, aber nein, so eine Strecke wie die Formel-1-Strecke, da würden wir nie drauf ziehen. Also sorry, das ist für mich nicht nachvollziehbar, warum das so klar sein soll.
Ja, Aber du kannst ja auch den Rennkalender, der eh immer mehr Termine umfasst, nicht um alle.
Die wollen 30 Rennen machen?
Ja, das Gerücht gab es zumindest mal. Aber überleg mal, du nimmst jetzt alle Länder raus, wo richtig Toto im Umlauf ist und die aber vielleicht, wo man doch mal überlegen sollte, ob das so viel Sinn macht, dann. Wir sind am Anfang dieses Podcasts, dann sollte man mal generell Dinge
aber
überdenken.
Das ist echt,
ne?
Oder? Ja. Das ist ja genau die Frage, ja, Buschi. Sagen wir irgendwann, ihr müsst unsere Werte teilen, damit wir zu dem
Spieße, stopp, ist, pass auf, ganz vorsichtig. Das muss ich, jedes Mal muss ich dazwischen gehen. Es muss nicht jeder unsere Werte teilen. Absolut nicht. Es gibt eine Menschenwürde und es gibt Dinge, aber nicht alles, was unsere Werte ist, ganz wichtig, Schmizo. Es gibt ganz viele, was uns sehr wichtig und wertvoll ist, das ist gar nicht so gut. Wir leben nicht ja, Moment, so, wie aber, alle aber, anderen leben müssen. Nur, ich weiß ja, was du sagen willst, aber ich glaube, dein, wie du dich ausdrückst, ist manchmal sehr, sehr missverständlich. Wenn die unsere Werte nicht leben wollen, dann sind sie raus.
Ja.
Nein,
da können wir ja drüber diskutieren. Ich weiß nicht, gut, dann drückt man es anders aus, aber offensichtlich.
Wenn sie gegen Menschenrechte sind, wenn sie.
Aber Buschi, ganz offensichtlich. Das scheinen doch Werte zu sein, hinter denen in der Konsequenz nur wir stehen. Warum wird das sonst dort nicht so gelebt?
Also pass auf, jetzt wird's ein politischer Podcast. Ich drück's mal anders aus. In aller Konsequenz leben wir gar nicht immer die Werte, die wir so angeblich verkörpern. Ein letztes Mal sage ich das jetzt. Es ist nicht alles, was wir für richtig halten, gut für alle Menschen auf diesem Planeten. Mehr kann ich und will ich an dieser Stelle gar nicht dazu sagen. Das ist ganz wichtig, Schmied.
Nein, Moment, aber Buschi, für mich ist das ja nur...
Die Würde des Menschen ist unantastbar, du sollst dich töten, für mich ist ja auch klar, Mann und Frau gleichberechtigt, absolut klar.
Ja.
Keine Frage. Aber es gibt, es ist so kompliziert. Unser Gesellschaftssystem mit einer vermeintlichen Superfreiheit und Toleranz und Akzeptanz hat ja die abstrusesten Perversitäten entwickelt, die anderen Leute leben wollen.
Aber da bin ich dabei. Aber Buschi, was ist es denn dann? Dann bleiben wir nur bei dem ganz harten Kern. Das ist ja, glaube ich, das, was du meinst. Also zum Beispiel, man steinigt keine Menschen, zum Beispiel. Was dort ja passiert und da werden Journalisten getötet, da werden Regimekritiker getötet und so. Ja. Das sind ja Sachen, auf die kann sich, glaube ich, fast ganz Deutschland, leider ja auch nicht das.
Darauf kann sich eigentlich aber ein großer Teil der Welt einigen.
So. Die ja offensichtlich nicht, sonst würden sie es ja nicht machen. Was ist es denn dann, wenn das keine Werte sind?
Ja, nein, es sind ja Werte. Ich störe mich an dem Satz, wenn sie unsere Werte nicht, weißt du? Wir haben bestimmte Dinge, die uns extrem wichtig sind, die ausufern.
Also ich bin ja auch dabei, wo ich übrigens, ich sage, die Demokratie mit all ihren Schwächen ist die einzig wahre Staats- und Regierungsform. Da bin ich absolut sicher. Nur, ich bin auch so weit, dass ich sage, das zu erwarten und zu implementieren, vielleicht wird es niemals passieren. Vielleicht ist das wirklich undenkbar. Vielleicht dauert es aber auch einfach nur 500 Jahre. Man muss viel Geduld mitbringen. Und vielleicht ist in 500 Jahren Saudi-Arabien auch eine Diktatur. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Werde ich vielleicht ja auch oder sehr wahrscheinlich gar nicht mehr genau erleben. Ich werde es nur in meiner Lebensspanne beobachten können. Aber
ich weiß ja, was du gemeint
davon
hast.
Rede ich ja nicht. Ich rede jetzt wirklich nur von diesen absoluten Kernsachen, dass man sagt, warum sollen Frauen nicht Auto fahren dürfen und warum müssen...
Ja, brauchen wir ja gar nicht drüber zu reden.
So, und lauter, so, weißt du, warum da muss man Journalisten und Pressefreiheit und so weiter, aber das sind ja schon Werte,
ich weiß ja, was du gemeint
so,
hast.
Und das
meine ich nur. Ich habe so eine Antenne, die immer so ein bisschen...
Ja, nur, ne? Ich rede ja nicht davon, Leute, wenn ihr nicht sag ich mal, genauso lebt wie wir, dann kommen wir nicht. Davon rede ich ja nicht. Aber es muss ja, irgendwann muss man sich ja damit auseinandersetzen. Was ist denn unser absoluter Boden, sag ich mal, wo wir sagen, Leute, wenn ihr da nicht dabei seid, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel, wenn ihr beim, bleiben wir bei Pressefreiheit, keine Ahnung, um nicht so was Dramatisches wie Todesstrafe und so zu nehmen, ne? Oder könnte man auch nehmen, dass man sagt, als Formel 1, wir kommen nicht mehr in Länder, wo es die Todesstrafe gibt. Oder wir kommen nicht in Länder, wo diese Kriterien,
erzähl das mal den Amerikanern.
Kodex der Pressefreiheit
erzähl nicht, das mal den Amerikanern.
So, ja, da sind wir ja schon beim Punkt. Können wir, so, und ich weiß es nicht, Busch, ich weiß es eben nicht, weil ich mir auch, ich bin einfach nur überfordert inzwischen übrigens, ne? Also wie ich dazu auch stehe, wissen ich ja, glaube ich, alle, nur ist ja genau wie du sagst, wo ziehen wir denn mal die Linie?
Weißt du, wo, glaube ich, der fade Beigeschmack bleibt, dass viele, und jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, dass viele so reden und ihr Missfallen ausdrücken, eigentlich dürfen wir da gar nicht hin, aber die meisten doch das Spielchen mitmachen und dann eben Organisationen, Verbände, wie auch der Motorsportverband, wie die Formel 1 eben am Ende wissen, es geht übrigens nicht nur, wenn sie in Saudi-Arabien fahren, um Kohle. Es geht bei der Formel 1 immer um Kohle.
Ja, natürlich.
Aber da
deswegen
sind halt
wird übrigens auch auf den traditionellen Rennstrecken immer weniger gefahren,
so,
weil die
Kohle nicht haben. Wo sind
Wachstumsmärkte?
Das ist der Punkt. Und jetzt sind wir sind wieder beim Anfang dieses Podcasts. Und da kann ich nur für mich persönlich entscheiden. Und ich würde solche Dinge nicht mehr, ich werde solche Dinge nicht mehr irgendwie begleiten, in dem Sinne, dass ich da wirklich sage, ach, wenn ja jetzt, also wenn mir jetzt einer hier, wenn Sky mir jetzt irgendwie nochmal eine halbe Million für eine Formel-1-Saison zahlt, dann ist mir doch scheißegal, ob ich in Saudi-Arabien oder in Sochi oder so, gut, das fällt jetzt aus, aber rumspringe, scheiß der Köter drauf, den Zasser nehme ich noch mit, bin doch nur der Reporter. Das wäre für mich persönlich nicht mehr drin. Wie andere damit umgehen, ist deren persönliche Entscheidung.
Also für mich ist es, ich versuche zu einem Punkt zu kommen, der, ich weiß, sehr schwer, das lässt sich aber auch nicht genauer ausdifferenzieren und beschreiben für mich. Für mich ist es ein bisschen so. Und da muss man halt mal muss man mal einen Katalog festlegen, sozusagen, wie man sowas dann inhaltlich genau wertet. Ich will nur mal ein grobes, wie ich es angehen würde, ne? Wie ich versuchen würde, mich mal diesem Thema zu nähern. Wo ist denn die rote Linie? Für mich wäre es ungefähr so, und das gilt übrigens dann für die FIFA genauso, und dann würde auch keine WM in Katar mehr landen. Grob gesagt, wenn in Deutschland auf dem Nürburgring oder Hockenheimring oder wo auch immer die Formel 1 wieder fahren würde, ne, was es ja vor einigen Jahren noch gab, da geht es ja nicht darum, ich glaube, da steht wirklich niemand groß im Verdacht. Natürlich holen das dort auch, sind ja meistens politische oder zumindest sportpolitische Entscheidungen. Da wird ein Rennen dorthin geholt und natürlich profitieren davon auch einzelne Leute und profilieren sich und sagen, guck mal, ich habe hier unsere Rennstrecke wieder wachgeküsst. Nur, da geht es ja nicht darum, irgendwas schön zu waschen und irgendwelche anderen Sachen in ein anderes Licht zu rücken. Während ja ziemlich klar ist, dieses Sportswashing ist ja inzwischen ziemlich gut beschrieben. Und das wird ja auch nicht mal von irgendwem bestritten, dass Saudi-Arabien zum Beispiel schon ein Land ist, was sich so ein Glanzevent wie ein Formel-1-Rennen ins Land holt, um andere Sachen zu kaschieren, ne? So, das ist die Sache, von der ich mich dem nähern würde. Zu sagen, ist das dort sozusagen im besten Sinne, steht das Land wirklich dahinter? Ist das im besten Sinne des Landes, das hier gefahren wird? Oder ist da eine kleine Elite, die sich das holt, um in einem Glanz dazustehen? Aber so das Gros der Bevölkerung hat eigentlich gar nichts davon. Das ist so grob die Schlagrichtung, von der ich mich mal nähern würde. Und ich finde, man braucht dann dringend mal einen Katalog, am besten für alle Sportarten gemeinsam, wo man sagt, das und das sind Mindeststandards. Wenn die in einem Land nicht befolgt werden, dann können wir da auch nicht hin. Weil das Spannende wäre ja auch, damit würdest du dich ja auch man ist ja schon immer sehr schnell bei, ja gut, wenn die Formel 1 da nicht hingeht, vielleicht freut sich dann, ich sage es einfach mal, die MotoGP oder keine Ahnung, dann bestellen die dieses leere Feld. Dem würdest du ja damit auch ausweichen. So, das ist die Richtung, von der ich mich mal nähern würde, aber ich merke ja an mir selber schon, wie komplex das ist.
Das Problem sind die Menschen, deshalb werden wir es auch ganz sicher nicht lösen.
Sagst du immer gerne. So, kommen wir noch kurz zum Sportlichen, weil es wirklich geil war vom rein Sportlichen. Dieser Zweikampf zwischen Charles Leclerc und Max Verstappen, der sich jetzt schon andeutet, Ja, also Ferrari hat da wieder vor allem einen Motor, aber auch ein Chassis hingestellt, was richtig zündet. Red Bull scheint ähnlich gut klarzukommen mit dem komplett neuen Setup wie letztes Jahr. Was mich dann übrigens auch relativ schnell, die hat natürlich unfassbares Pech im ersten Rennen, deswegen ist Leclerc jetzt immer noch deutlich vorne für den Moment in der Fahrerwertung. Was ich so interessant finde, Buschi, ist, ich bin fast noch mehr beeindruckt von Red Bull. Die haben sich ja komplett letztes Jahr auf ihr aktuelles Auto konzentrieren müssen. So sind sie Weltmeister geworden, während Ferrari, da weiß man ja, wie lange die schon abgeschenkt haben und nur an diesem Auto bauen. Dass der Vorsprung von Ferrari offensichtlich doch recht klein oder vielleicht gar nicht ist, weil jetzt hat Leclerc ja gegen Verstappen nicht mehr kontern können, vielleicht auch durch das Pech der gelben geschwenkten Flagge. Das beeindruckt mich schon sehr, weil bei Mercedes bin ich genau da. Die haben bis zum Ende ihr Auto letztes Jahr fertig entwickelt, um möglichst noch den WM-Titel wieder zu schaffen mit Hamilton, was dann nicht geglückt ist, auf sehr umstrittenem Wege. Ja, dass Red Bull gar keinen Preis dafür bezahlt, in der letzten Saison auch All-In gegangen zu sein. Das beeindruckt mich ziemlich. Und wenn ich so ein bisschen vorausschaue, ich glaube, dieser Zweikampf wird mega geil werden. Nur in meinem Kopf ist so, Red Bull hat doch sicher noch sicher viel im Tank. So. Die haben doch noch viel weiter zu entwickeln, was sie letztes Jahr noch nicht machen können. Ferrari steht jetzt glänzend da, weil sie seit über einem Jahr nur noch an diesem Auto bauen. Da bin ich echt gespannt.
Da bin ich nicht, dass ich das mal sagen würde, da bin ich echt nicht tief genug drin. Das kann ich nicht sagen, kann ich nicht abschätzen. Ich würde mir wünschen, dass es nicht zu schnell sich in erster Linie auf Ferrari und Red Bull beschränkt, bin ich ganz ehrlich, weil das war eigentlich meine große Hoffnung. Und man sieht es ja auch, Magnussen hat ja wieder abgeliefert für ein Team wie Haas, was letztes Jahr gnadenlos hinterhergefahren ist. Ich würde mir wünschen, dass es Fahrer aus 5 Teams gibt, die um den Sieg mitfahren können. Und das wäre jetzt nicht das, was wir mit Mercedes und Red Bull hatten, jetzt dann mit Ferrari und Red Bull haben. Das ist, glaube ich, wirklich noch zu früh. Ja, und das, welche Rolle es spielt, wie viel man schon im vergangenen Jahr für das neue Auto unter dem neuen Reglement machen konnte, da bist du einfach der Sportfachmann,
der sich mit solchen Dingen gut auskennt.
Das weiß ich nicht. Ich habe es auch gestern nicht so intensiv verfolgt, weil wir andere Sachen um die Ohren hatten, aber es sieht so aus, als könnte es sehr spannend werden. Ich habe jetzt mir heute Morgen dann nochmal so die letzten Runden angeguckt, wo es immer hin und her ging. Sowas, das ist dann Racing, das haben ja wohl auch beide hinterher gesagt, Verstappen und Leclerc. Das ist Racing, das macht schon Spaß.
Also. Und ich finde schon, da ist diese Regelnovelle, wurde ja viel dafür getan, das Überholen zu erleichtern. Das, ich muss schon sagen, das zahlt sich für mich jetzt schon komplett aus, weil es ist einfach, bisher war es ja eher so, du kämpfst das ganze Rennen um vielleicht das eine Überholmanöver und wenn du dann vorbeigehst, dann hast du es geschafft. Jetzt ist es ja so. Du hast sehr gute Chancen, mal vorbeizugehen und musst höllisch aufpassen, dass du in der nächsten Runde nicht genau an der gleichen Stelle den Konter kassierst. Und das ist eine Art von Racing, das kann ich für mich jetzt schon sagen, die holt mich viel mehr
Wobei ab. Wir eins nicht vergessen dürfen bei aller Verklärerei, ne? Es war eine verrückte Saison letztes Jahr und es war auch eine sehr spannende, auch unter dem alten Reglement.
Nein, da bin ich komplett dabei. Die letzte Saison war ein absolutes Geschenk. Ja. Nur jetzt... Ja. Wenn ich weiß, ey, das kann letztes Jahr oder die letzten Jahre war es ja eher so, die kämpfen 30 Runden lang, im besten Fall 50 Runden lang, direkt gegeneinander und irgendwann geht der eine vorbei. Und dann muss der andere aber schon wieder über einen Undercut nachdenken, weil er weiß,
ich weiß schon, was du meinst. Ja.
So, und jetzt ist es wirklich so, mit einem Überholmanöver ist die Geschichte nicht gegessen, sondern dann geht's erst richtig los, wenn dann der andere wieder im Windschatten den Flügel flach stellen kann.
Ja.
Ah, das finde ich einfach extrem geil. Und wie gesagt, Verstappen, Leclerc, wir haben gerade mal 2 Rennen. Wie hart die sich jetzt schon gegeben haben, das ist mega.
Ja, dann gut, dass Mick Schumacher nichts passiert ist da bei seinem Abflug. Aber alles in Ordnung. Müssen wir jetzt. Mir wird das übrigens, weil es ja jetzt gut ausgegangen ist, kann ich das sagen.
Ja, aber Buschi, das war schon.
Absolut, aber er hat sehr schnell signalisiert, es ist alles in Ordnung. Gut. Sie haben ihn durchgecheckt. Er war gestern an der Rennstrecke. Sie haben ihn offensichtlich ganz gut hinbekommen.
Der hätte das ja Auto sogar fahren nicht. Können, es lag an dem Auto.
Ja, wobei ich tatsächlich glaube, dass das vielleicht ganz gut ist, dass er nicht gefahren ist. Weil so ein Einschlag mit, 250 oder so, macht ja schon was mit einem,
glaube ich. 33G.
So, von daher, und einfach super, dass ihm nichts passiert ist. Würde ich übrigens auch sagen, wenn es nicht Mick Schumacher, sondern irgendein anderer der Fahrer gewesen wäre. Also Gott sei Dank. Und dann wird es für ihn ja bald weitergehen.
Weißt du, was mein Gedanke da war? Ich weiß, das kann auf herkömmlichen Strecken auch passieren, aber mein Gedanke war, mir reicht es langsam mit diesen Stadtkursen. dass es nirgendwo mehr Auslaufzonen, sondern überall nur noch Wände und Mauern gibt und so. Ganz ehrlich, ich weiß nicht. Also früher hatte Monaco einen unfassbaren Reiz und dass man da ein, zwei mit dazu nimmt, bin ich dabei. Aber mir ist das ehrlich gesagt zu viel. Rein schon mal aufgrund der Sicherheit der Fahrer, aber auch so von...
Ja, dann lassen wir das mit Saudi-Arabien.
Stopp. Ja.
Zack, weg.
Ist ja nicht der Einzige, gibt ja noch ein paar andere, aber ganz ehrlich, inzwischen geht es mir ja fast so, dass ich sagen würde, ey, ich freue mich ja fast mal über so eine Strecke wie Spielberg, was noch eine herkömmliche Rennstrecke ist. So. Weißt du, ich bin gerade wirklich, das war mein allererster Gedanke, den ich hatte, nachdem ich einfach nur mir dachte, boah, fuck, Alter, hoffentlich geht es dem gut, dem Jungen, dem ja. Schumacher. Aber wie du gesagt hast, ging ja dann relativ schnell. Ja, Hamilton hast du schon gesagt, das steht sehr in den Sternen, ob der, also Russell hat ja gezeigt, dass der McLaren jetzt nicht irgendwo ins hintere Feld gehört oder so, aber
Die fahren gar nicht McLaren, die fahren ja Mercedes.
Bei McLaren bin ich gleich.
Das sind Norris und Ricciardo, fahren McLaren.
Das ist übrigens sehr geil, die waren ja alle so betrübt und sind komplett hinterhergefahren, hatten gar keine Chance, die McLaren, und jetzt waren die auf einmal in den Punkten. Das scheint gerade das Auto zu sein, was am unfassbarsten schwankt durch diese ganze Regelnovelle.
Ja, und du darfst nie vergessen, das hängt auch, das haben wir in den letzten Jahren auch immer erlebt, hängt schon auch eben von den Kursen ab.
Ja, aber 100%
Traktion,
bei denen.
Motorleistung,
genau etc. das ja. Hat der Lando Norris bei Sky im Interview gesagt. Übrigens, genau das Wochenende, wir gehen zurück auf den alten Kurs oder eine ähnliche Strecke, dann wären wir übrigens auch nicht besser. Ja. Gerade müssen wir damit leben, dass wir mal relativ gut funktionieren und mal so gar nicht. So ist es gerade. Und Hamilton wird einfach spannend, aber die Sorge, die hast du schon ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es so ein richtig krasser Dreikampf wird, dafür hängt er jetzt schon sehr hinterher.
Abwarten,
das wird interessant.
Abwarten.
Ja, natürlich, wir sind noch früh, ist alles möglich. Jo, ich glaube...
Nein. Erstmal noch ein Großer verlässt das Skispringen.
Gut, dass du es sagst.
Olympiasieger, drei WM-Titel, Gesamtweltcup hat er auch einmal gewonnen. Einer der ganz, ganz Großen verlässt die Bühne. War jetzt durch viele Verletzungen zuletzt nicht mehr absolute Spitzenklasse, aber da sollten wir schon sagen, Chapeau,
mega.
Großartige
der
Karriere.
Erste, ja. Der erste Gesamtweltcup-Sieger?
Nein.
Seit Hanna Waldschmidt.
Ach so, okay. Ja, ich dachte schon, was kommt denn jetzt? Ja, okay.
Nein, aber seit das war
das
ja die ganz
genau,
goldene,
ich sein,
glaube
ja.
es war.
Ja.
Die waren ja so Ende 90er, Anfang 2000er oder so, war da mutmaßlich der letzte. Und wann war es? 2015?
2014, glaube ich, hat er.
So, und danach, wie du sagst, da war ja leider viel. Ne? Es war mal die Bandscheibe, es war dann mal das Knie.
Also ich weiß das vom Bürgermeister von Dettelbach, von Matze Bielek, der ja für Eurosport eine Weile mit dem Hanni zusammen kommentiert hat. Und der hat auch immer geschwärmt von Severin Freund. Also großartige Karriere, dass jetzt in Planica am Wochenende bei den inoffiziellen slowenischen Meisterschaften nichts mehr drin war. Die sind ja wieder durch die Gegend geflogen.
Wahnsinn. Ne?
Kobayashi holt sich den Gesamtweltcup. Die Slowenen dominieren das Teamfliegen, dominieren auch die Einzelwettkämpfe. Außer gestern hat der Lindvik, der norwegische Olympiasieger, gewonnen. Und für die Deutschen waren, glaube ich, froh, dass die Saison vorbei war. Also Kobayashi setzt sich dann am Ende auch relativ deutlich dann doch noch im Gesamtweltcup gegen Karl Geiger durch, der Zweiter wird. Ja, das bringe ich mal alles hier so schnell auf den Punkt, weil das kann ich von Florian Schmidt-Sommerfeld nicht erwarten. Der kennt sich mehr mit Entwicklungsprozessen in der Formel 1 aus. Hast du denn so? Ich glaube, ich hatte mir noch irgendwas aufgeschrieben.
In Planica übrigens, wo die jetzt waren, da hat ja damals Severin Freund eben genau diesen Gesamtweltcup punktgleich mit Peter Priots gewonnen.
Hast du dich doch vorbereitet?
Das weiß ich aus dem Kopf.
Hast du dir doch was aufgeschrieben? Das finde ich gut.
Nein, aber ich habe mir nichts aufgeschrieben. Du siehst doch, dass ich gerade mein Handy nicht in der Hand habe.
Ja, du hast dich darauf vorbereitet. Das hast du normal nicht so drauf. Das weiß ich hundertprozentig. Und wenn du jetzt was anderes sagst, lügst du.
Ich habe mich auch. Ja, so. Aber das hat mich, also.
Ich kenne dich
nicht. Nein, ich wollte noch mal ein paar Sachen lesen zu.
So, ich habe hier Formel 1, Severin Freund. So bei Dingen, wo ich dachte, ja, nicht, dass wir die vergessen. Kiel gewinnt in Magdeburg, steht hier auch. Gucci steht hier, das haben wir Gott sei Dank alles nur so gestreift. Und dann steht hier noch, Nummer 14 wird nicht mehr vergeben.
Hä? Welche Nummer 14 wurde denn jetzt retired? Nee, ich weiß es gerade nicht. Sag.
Ist ja jetzt auch nicht so eine große Nummer, ja, aber der DBB hat bekannt
eine
gegeben,
dass große Nummer ist ja 99, 98. 14 ist ja eine eher tiefe Nummer.
14 ist tatsächlich ja umgekehrt. Damals ging das nämlich nicht, die 41 fürs Nationaltrikot zu nehmen.
Nowitzkis Nummer, ja, das habe ich gar nicht mitbekommen.
Die ziehen die dann am 1. September, glaube ich, bei der EM ganz offiziell, retiren sie dann sein Trikot und die 14 wird in der deutschen Basketball-Nationalmannschaft bei den Männern nie wieder vergeben. Das ist mir nur so.
Finde ich auch irgendwie geil. Ich frage mich nur, wo fängt man da an, wo hört man auf? Ne? Also beim Handball ist es ja so, da werden auch Trikots unter das Hallendach gezogen, aber die Nummer wird trotzdem weiterhin vergeben. Bei der NBA, ich bin voll dabei, die 23 der Bulls, da müssen wir nicht drüber reden. Die 8 und 24 der Lakers aus noch viel traurigeren
Gründen.
Die 10
Gründen bei der BG Hagen auch. Hängt unterm Dach der Otto-Densch-Halle in Hagen-Eilpe. Das wird nicht mehr vergeben bei der BG. Das schwarze Loch.
Ich habe ihn sprachlos gekriegt. Ich habe ihn sprachlos gekriegt. So, haben wir noch was oder sind wir tatsächlich durch?
Wir feiern, wir müssen, die Lisa bereitet schon den ganzen Tag vor. Morgen gibt es Kindergeburtstag. Die eine von den beiden Kleinen wird.
Können wir das
vier.
Nochmal, ne? Wer es nicht gemerkt hat, er hat gerade versucht, sich in eine Reihe mit Michael Jordan und Kobe Bryant zu stellen.
Nein, bist du bescheuert,
können
natürlich
noch mal,
nicht.
Können wir das also nochmal?
Okay, in Relation vielleicht als Sportreporter. Ich habe echt ganz andere Dinge im Kopf gerade. Meine Frau, die macht den absoluten Wahnsinn. Gestern habe ich hier, meine Familie ist angewachsen um gefühlt 300 Leute.
Du darfst den Podcast beenden. Tschüss. So,
was ist denn jetzt los?
Heute habe ich nichts mehr zu
was
sagen.
Was ist denn, was bist du denn, was fühlst du dich denn angegriffen, wenn ich einen Arroganzanfall habe?
Weil du dich in eine Reihe mit meinem Liebling
ja,
Kobe
okay.
Bryant gestellt hast.
Dann entschuldige ich mich offiziell bei dir, das wollte ich so nicht aussehen lassen. So, ja, dann haben wir es. Du, wie gesagt, wir haben jetzt morgen Kindergeburtstag. Ja.
Die Lisa macht hier Scheiße. Ich bin jetzt schon neidisch, dass ich von dem Kuchen gar nichts abkriege.
Die macht da mit 28 Schichten
Wahnsinn.
Macht die wieder so einen Kuchen.
Das ist Wahnsinn. Die macht da so, ich habe schon die ganze Zeit gesehen, also Schicht für Schicht. Und dann hat sie so eine, ich nehme mal an, Sahne drumherum. Und jetzt macht sie noch mit Fondant. Das ist unfassbar, ey.
Ja. Wenn ich nicht Podcast gehabt hätte, hätte ich den ja gemacht. Ich habe die ganze Sippe hier bekocht gestern.
Der letzte und einzige Kuchen, den ich von dir bekommen habe, war ein fertig abgepackter Marmorkuchen.
Den haben wir übrigens wieder für dich.
Ich hätte gerne ein Stück, ehrlich gesagt, hätte ich da auch gerne ein Stück von.
So, wir sind fertig, macht's gut, bis nächste Woche, tschüss.
Ich liebe Kobe Bryant.
Sexy. I'm sexy and I know it. Oh.
Damals war das auch noch, als du deinen ersten Porsche in Reichsmark bezahlt hast, ne? Wir müssen natürlich noch über Snooker sprechen.
Das ist eine Spielerei, die braucht kein Mensch.
Ey, und ich sag's dir, auf der Insel, Premier League.
Das ist alles nur schlimm.
Ach, Buschi, lass das.
Es ist so erbärmlich.
Lauschangriff, Lauschangriff. Inhalt. Lauschangriff.